ich würde es bezeichnen als von Nerds für Nerds geschrieben.
Also ich bin ein bisschen sauer, dass sie gesagt haben, God of War sei das beste Spiel 2018. Aber ansonsten war ich mit der Authentizität einverstanden.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Ich bin Fabian Behrens, der Host des YouTube-Kanals GigaTV Mac. Mit mir dabei sind Marco Risch von Nerdkultur.
Hallo.
Und Julius Busch von Monsters and Explosions.
Hallöchen, grüßt
euch.
Die
Ur-Quadrataugen wieder vereint. Juhu. Yes. Ist es okay, wenn wir dich Jules nennen, Julius?
Ja, ich bitte drum.
Okay, dann war das jetzt nur für die Vorstellung, aber wenn ihr jetzt, wisst ihr, wenn der ominöse Jules ist, Julius Busch.
Weißt du, was du nicht fragen musst? Also, Jules. Ich habe schon vergessen, dass er Julius heißt, ehrlich gesagt.
Echt?
Ja, ich selber merke das nur noch, wenn ich so ein Klingelschilder geht oder so, wenn ich Leuten sagen muss, man muss bei Julius Busch klingeln, wenn du zur Bahn kommen willst.
Wenn die Polizei klingelt.
Wobei, ich war gerade bei meinen Eltern und da nennen mich wieder alle Julius. Und da bin ich dann super verwirrt, weil hier nennt mich echt jeder Jules.
Dann behalten wir das doch auch so bei. Aber bevor wir zu unseren beiden Themen kommen, ein bisschen Werbung. Wenn ihr uns hört, dann seid ihr hundertprozentig Fans von Filmen und Serien. Dafür kann ich euch nur die Webseite Featured empfehlen. Dort gibt es nicht nur Kritiken zu aktuellen Filmen oder Serienvorstellungen, sondern auch interessante Artikel, wie zum Beispiel der über die 10 erfolgreichsten Filme von Netflix. Und unter dieser Top 10 ist ganz zufällig auch der Film, über den wir heute unter anderem reden werden, nämlich The Old Guard. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. Jules, sag mal, was ist denn dein Lieblings-Superheldenfilm abseits von DC und Marvel?
Darf ich auch eine Serie sagen?
Auch gerne eine Serie, klar.
Weil dann würde ich echt The Boys sagen.
Ich wusste es. Es ist so gut gewesen.
Es ist so unfassbar gut gewesen. Es ist wirklich, alle haben gesagt, schau mal, The Boys ist gut. Und ich so, ja, ich guck's mir mal an. Aber ich war komplett, also da freue ich mich mega auf die zweite Staffel.
Ich bin auch sehr gespannt auf die zweite Staffel. Wenn man halt weiß, wie es in den Comics ist, dass die Boys ja alle da eigentlich Superfähigkeiten haben, selber quasi Superhelden sind, bin ich gespannt, wie das dann in der Serie,
hallo,
ob das da mal
hast du mich gerade komplett gespoilert?
Das kann ich dir sagen, wie das aufgegriffen wird, nämlich gar nicht. Also, weil die Macher der Serie schon gesagt haben, das ist der große Unterschied zwischen Comic und Serie und sie wollen den beibehalten, weil es ja eigentlich wie soll ich sagen, es konterkariert ja den Punkt von The Boys.
Ja, total, was soll das?
Sind.
Und das ist ja voll blöd.
Das in Serien nie passieren.
Ich finde das tatsächlich auch dann einen spannenden Aspekt, dass eben so Normalsterbliche sich gegen Superman wehren müssen, was ja eigentlich total absurd ist. Was ist denn dein Lieblings-Superhelden-Film oder deine Lieblings-Superhelden-Serie abseits von DC und Marvel, Marco?
Es schlägt in eine ähnliche Richtung, weil es das eigentliche Vorbild für The Boys ist, nämlich Watchmen. Watchmen, ich bin großer Fan vom Comic und der Watchmen-Film ist zwar nicht perfekt und ist auf jeden Fall großartig, ist auch ziemlich anerkannt, dass er großartig ist, aber der Comic ist halt ein absoluter Meilenstein in der Comic-Geschichte, wurde auch von der New York Times als einer der 100 besten Romane des 20. Jahrhunderts in die Liste reingenommen, als einziger Comicband. Also da gibt's ja schon gar keine Unterscheidung mehr und das würde ich auch unterschreiben. Und der Film ist eine schöne Visualisierung des Comics. Er trifft nicht die Vielschichtigkeit, kann er auch gar nicht in gerade mal, ich glaube, 2,5 Stunden, ich glaube, über drei Stunden ist der Director's Cut sogar. Selbst da ist es nicht möglich, die Comicvorlage zu erreichen. Aber Zack Snyder hat es schon, finde ich, gut geschafft, so die Essenz doch einigermaßen einzufangen und vor allem schön zu visualisieren. Und deswegen liebe ich den Watchmen-Film.
Er hält sich da ja sehr eng dran an den Comicvorlagen. Einige Shots sind ja mehr oder weniger 1:1 entnommen aus den Panels. Watchmen galt ja tatsächlich auch lange, lange als unverfilmbar, so wie der Herr der Ringe. Aber da sind dann trotzdem zwei ganz gute Adaptionen rausgekommen.
Mhm. Und nicht ganz unschuldig daran ist übrigens David Hayter, der die Stimme von Metal Gear, von Solid Snake in den Metal Gear Solid Spielen. Der ist nämlich auch Drehbuchautor und hat nämlich unter anderem X-Men 1 und eben Watchmen mitgeschrieben. Also nicht als einziger, aber hat's mitgeschrieben. Und ich finde, die haben wirklich guten Job gemacht, das zu diesen riesigen Comicband runterzubrechen auf diese 2,5 Stunden, indem sie es in so 3 große Akte unterteilt haben, die an für sich irgendwie wie eine Kurzgeschichte funktionieren. Mhm. Ja, und dicht gefolgt von Sin City für mich, glaube ich. Wobei Sin City ja wesentlich platter ist, aber dieses Film-Noir-mäßige wird so schön aufgefangen in dieser Verfilmung. Also dicht dahinter ist Sin City bei mir.
Aber halt auch eben nur der erste Film, also der zweite.
Ja, der
Film.
Erste, um Himmels Willen, der zweite ist leider eine große Enttäuschung für mich gewesen.
Ich habe dann mal so ein bisschen so durchgeguckt, so auf Wikipedia, was gibt's denn da überhaupt? Weil so jetzt, je näher man an unsere Gegenwart heranrückt, desto weniger oder desto mehr dominieren natürlich DC und Marvel das Superhelden-Genre. Aber es gibt so ein paar, gibt's schon, also Kick-Ass zum Beispiel.
Ja, unbedingt.
Hellboy, Robocop.
Ja, genau. Es ist viel von Mark Miller immer dabei, also der eben auch Wanted oder Kick-Ass gemacht hat. Und Alan Moore-Verfilmungen werden ja auch oft genannt gerne. Viva Vendetta zum Beispiel ist ja beliebt. Wobei da die Verfilmung ganz weit hinter dem Comic ist, aber auch wunderschön visualisiert, also viel schöner als der Comic in der Bildsprache. Ich finde, es gibt so ein paar Ausreißer, von denen man nicht denkt, dass sie Comic-Verfilmungen sind. Ich glaube, da fällt auch Old Guard vielleicht ein bisschen mit rein, über den wir ja gleich sprechen werden.
Ja.
Und zwar 2 Comic-Verfilmungen, die ich absolut großartig finde und von denen keiner denkt, dass sie Comic-Verfilmungen sind, sind zum einen Road to Perdition mit Tom Hanks. Von dem Regisseur von den letzten beiden Bond-Filmen. Wie heißt er nochmal? Jetzt komme ich nicht drauf.
Du meinst aber nicht Sam Mendes, oder?
Doch, Sam Mendes. Ich glaube, der ist von Sam Mendes, der Film. Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das war das erste Mal, dass man mit Danny Craig zusammengearbeitet hat, war Road to Perdition, weil er da eine Nebenrolle hat. Und das ist ein Mafia-Film. Also würde man nicht drauf kommen, dass das ursprünglich eine Graphic Novel war. Zeigt aber auch ganz gut, das Comic ist ja nur Medium und kein Genre. Es geht eben nicht immer um Superhelden. Du kannst Graphic Novel über was komplett anderes erzählen. In dem Fall ist es eben eine Mafia-Geschichte. Road to Perdition ist absolut fantastisch. Und das andere ist, finde ich, Man in Black. Man in Black ist auch eine Comic-Verfilmung, daran denkt man aber nicht. Auch liegt unter anderem daran, weil es sehr weit weg vom Comic ist tatsächlich. Im Prinzip, ich glaube, das Comic ist auch viel ernster, wenn ich es richtig weiß. Aber das Motiv ist ähnlich. Es sind halt die Man in Black und die Aliens. Und beides ist auf der Erde. Und das war es dann im Prinzip auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Und der Film ist aber, also der erste Man in Black-Film, ist so eine meiner Lieblings-Sci-Fi-Komödien oder überhaupt Komödien, glaube ich, auch immer noch, Jahre später.
Da funktioniert ja der Humor auch besonders gut, eben wegen den beiden Hauptfiguren, die ja in ihrem Charakter so absolut unterschiedlich sind. Und es ist ja natürlich auch ein bisschen albern, also so eine Geheimorganisation direkt vor unserer Nase, die uns blitzdingst. So ein bisschen Humor tut dem Ganzen schon ganz gut.
Spielt auch ganz gut mit unserem echten Hang zu Verschwörungstheorien. Es ist immer noch sehr real, finde ich, alles.
Mein Superheldenfilm, der nicht von DC und Marvel ist, ist übrigens Matrix, wenn man den als Superheldenfilm.
Ah, okay, aber da lehnst du dich jetzt mit Interpretation ein bisschen raus. Also ich dachte, mit Superheldenfilm meinst du Comic-Verfilmung. Aber
ich
stimmt, wenn du so. Ach so, okay, ja gut, dann. Ja,
stimmt.
Dann,
also wenn ich jetzt einen Film nehmen muss, hätte ich vielleicht Matrix genommen tatsächlich. Also den ersten.
Tja, der erste ist halt wirklich also ein richtig, richtig guter Film rundum gelungen. Denn das Ganze wird dann durch die Sequels etwas geschmälert. Aber auch die Sequels haben ja eine große, große Fanbase, ne, die sich jetzt alle
auf den. Ich finde die gar nicht so schlimm. Warum hassen die Leute die so? Also,
was jetzt was? Das liegt an der Struktur der Filme. Die sind halt sehr strukturell, sehr und auch dramaturgisch sehr unausgewogen, dass die sehr, das wirkt alles sehr langatmiger und langweiliger, als es eigentlich ist. Und was ich auch ganz interessant fand, die sind ja am Stück gefilmt worden, also Matrix 2 und 3 sind ja am Stück gefilmt worden. Und die Wachowskis haben sich da, war das Kubrick oder war das, ich glaube Kubrick.
Nee, es war Kubrick, ich habe das auch neulich gelesen, hat neulich der Kameramann erzählt, ne?
Genau, der hat erzählt, dass eben alle keinen wirklichen Spaß an den Dreharbeiten hatten, weil die Wachowskis darauf bestanden haben, so viele Takes wie möglich zu machen. Also irgendwie erst nach dem 70. Take wird die Schauspielleistung richtig gut quasi paraphrasiert. Ja, und
das hat Kubrick behauptet.
Ja, und das kann man sich natürlich, also das ist ja ein unfassbarer Aufwand, unfassbar lange, und deswegen sieht man den vielen auch an, dass das alles nicht ganz so die Liebe zum Detail hat wie der erste Teil.
Naja. Wobei, das ist ja erzwungene Liebe zum Detail, wenn man so interpretiert.
Also ich hab dadurch, dass du den Tag mehrmals machst. Da ist es mir nicht so aufgefallen, dass die jetzt so viel schwächer waren als der erste.
Ich finde die wirklich deutlich schwächer. Also für mich ist es so, für mich ist Matrix 1 ein perfekter Film. Ich würde sogar sagen, Tarantino hat das mal gesagt, Matrix sei der beste Film der letzten 20 Jahre, also hat er vor 10 Jahren gesagt. Mhm. Da ging es darum, seine Lieblingsfilme, der seit er selber Filme macht. Und zwar mit Abstand eigentlich. Ja. Aber er hat auch gesagt, die Sequels haben es ein bisschen kaputt gemacht. Es ist nicht mehr der beste Film der letzten 20 Jahre, aber es sei einer der besten Filme immer noch.
Ja, das finde ich auch, weil es ist halt nicht abgeschlossen mit dem ersten Film. Du kannst natürlich auch den ersten Film komplett angucken, ohne dir Matrix 2 und 3 angucken zu müssen. Aber du wirst natürlich trotzdem wissen, wo geht die Heldenreise hin. Und das schwächt das Ganze schon ab.
Aber ja, wenn man jetzt mal richtig deep ist, dann ist Matrix ja eigentlich auch sowas wie The Boys.
Wie?
Naja,
das musst du jetzt erklären.
Die vermeintlichen Superhelden haben ja eigentlich gar keine Superkräfte.
Neo schon.
Ja, Neo hat doch, Neo ist doch der Auserwählte.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz finde ich, du hast ein bisschen gecheatet bei der Frage. Ich weiß jetzt, wie du es gemeint hast. Jetzt verstehe ich, wie du es gemeint hast. Aber mich würde dann interessieren, welche Comic-Verfilmung abseits von DC und Marvel ist denn deine Liebste?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Watchmen tatsächlich auch.
Ja. Ah, okay.
Wobei Hellboy ist schon auch echt gut, der erste.
Oh, ja. Aber welcher? Ich meine, da ist ja der zweite fast besser als der erste und der erste ist auch schon großartig.
Ja. Ich würde das jetzt einfach mal ein bisschen abbrechen, bevor wir hier die ganze Zeit nur über.
Naja, sag Hellboy 1 oder 2, das will ich hören.
Ich habe den zweiten Hellboy schon länger nicht mehr gesehen, aber der war natürlich schon auch von dem Produktionsaufwand und von allem eine Stufe höher. Insofern wahrscheinlich würde ich den jetzt auch noch besser finden als den ersten, wenn ich noch immer sehen würde. Aber lass uns doch mal zum ersten Thema des Abends kommen. Thema 1, The Old Guard. Ich erkläre mal kurz, worum es da geht. Also das ist ein Netflix-Film und der Film basiert auf der gleichnamigen Graphic-Novel-Reihe. Darin geht es um eine Söldnertruppe von Unsterblichen, die von einem raffgierigen Konzern gejagt werden und zu der eines Tages eine junge Frau stößt, die kurz davor bei einem Militäreinsatz in Afghanistan gestorben ist. Wir reden jetzt erstmal kurz über den Film, so möglichst spoilerfrei. Zu den Spoilern kommen wir dann später. Ja, warum sollte man denn The Old Guard gucken, Jules? Was sagst du?
ja, also ich fand tatsächlich, es ist mal ein nicht so schlechter Netflix-Film, kann man schon mal so sagen. Also ich finde tatsächlich die Prämisse interessant. Also diese Unsterblichkeit irgendwie damit reinzubringen als Grundprämisse und wie wird die Welt darauf reagieren und wie verhalten sich dann solche Menschen innerhalb dieser Welt? Ich finde, das ist es war eine erfrischende Idee. Ich hatte das Gefühl auf jeden Fall die ganze Zeit, okay, sowas habe ich jetzt noch nicht zigtausendmal gesehen. Das fand ich ganz cool. Ich fand, dass die Inszenierung gut war, also nicht auf dem gleichen Level wie hier Extraction, wie hieß der nochmal?
Ja, Extraction, genau.
Extraction. Also so gut war die Action jetzt nicht inszeniert, aber es war natürlich trotzdem, es guckte sich ganz gut so weg. Es war unterhaltsam, durchgängig. Ich finde, der Film hält auch durchgängig so ein gewisses Mysterium irgendwie aufrecht, so wo du wirklich erfahren willst, okay, warum ist das jetzt so, warum ist das jetzt so, was ist da wirklich passiert? Hat ein paar interessante Ideen auch, was jetzt gewisse Background-Stories angeht von Charakteren, wo wir jetzt vielleicht im Spoiler-Part ein bisschen mehr drauf eingehen werden. Also ich fand die Idee cool und ich fand auch die Umsetzung echt ganz gut. Es war jetzt, aus meiner Sicht ist es jetzt nicht das absolute Meisterwerk, was dich halt aus den Socken haut, aber man konnte es echt ganz gut so gucken. Also ich habe es nicht bereut, ihn gesehen zu haben.
Bevor ich jetzt was sage, muss ich mich kurz entschuldigen. Im Hintergrund wird ein Gerüst bei mir abgebaut. Es kann sein, dass man es ab und zu hört. Ich weiß es nicht, weil die Typen waren 5 Minuten vorher. Waren sie? Dachte ich fertig. Also seit einer Stunde haben die keinen Ton mehr von sich gegeben.
Man hört nichts davon.
Man hört wirklich nichts.
Okay. Ich hör's die ganze Zeit. Okay, gut, alles gut. Dann ja. Ich finde die Idee ist auch nett. Und man merkt auch ein bisschen, dass der Comic-Autor, der auch das Drehbuch übrigens geschrieben hat, der war sehr renommierter, der hat einen Eisner Award zum Beispiel gewonnen, der ist renommierter Wonder Woman und Batman Autor Und die Idee für die Hauptfigur Andy, gespielt von Charlize Theron, basiert auf so einer Vision, die er hatte, so ein Bild, das er vor Augen hatte, von einer Amazonenkriegerin, die durch die Jahrtausende sich kämpft. So, das Bild hatte er zuerst im Kopf. Und basierend darauf hat er dann die ganze Geschichte geschrieben. Und ich finde das eigentlich schon eine interessante Prämisse, hat mich an vielen Stellen aber auch nur an Highlander erinnert. Also so viel anders als Highlander ist es eigentlich gar nicht. Hat auch das Gefühl, es kann so ein bisschen nur einen geben. Also, ja, bringen sie jetzt nicht gegenseitig um, das meine ich damit nicht. Aber viele Motive davon sind einfach ähnlich. Ich finde, die machen sogar fast schon zu wenig draus. Also vieles wird erzählt, was früher passiert ist, und die paar Bilder, die man dann so reingeschnitten sieht, sind aber so unbefriedigend im Vergleich dazu, wie sich das anhört. Finde ich ein bisschen schade. Finde auch generell, dass der Film so ein bisschen in Netflix-Problem reinfällt. Es ist ein größeres Thema, das ich vielleicht damit aufmache, aber ich finde, es gibt halt die richtig, richtig, richtig geilen Netflix-Produktionen, sowas wie sowas mit dem sie angefangen haben, Beast of No Nation und so, die klassischen Oscar-Contender, Roma? Scheiße, ich komme nicht drauf, weil ich den Film nicht gesehen habe. Von Alfonso Cuarón,
dieser Schwarz-Weiß-Film.
Ja.
Ich glaube, Roma hieß der.
Roma, genau. Den hat zwar Netflix nicht produziert, aber gepublished. Das ist eben auch ein Oscar-Contender gewesen, natürlich auch Oscar-Gewinner gewesen. Und das sind halt die super, super Hochglanzproduktionen. Dann gibt's halt bei Netflix natürlich die super, super Billigproduktionen, die sie für wenig Geld einfach nur als Unique-Content raushauen. Ich würde sogar die Adam Sandler-Filme dazu zählen. Und es gibt so diesen Mittelweg. So, eben das, was Extraction ist und Old Guard ist, die sind für mich dann sehr ähnlich. Die fühlen sich an wie Direct-to-DVD-Filme, die man aber mit viel Budget ausgestattet hat. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht so wirklich Kino-Kino, richtig geiles, großes Action-Kino, aber es ist auf jeden Fall teuer gewesen, das sieht man. Billig war es nicht, das
ja,
an den Darstellern, an der Art, wie die Action auch gemacht ist, choreografiert ist. Wirklich nicht billig choreografiert, cool choreografiert, aber auch irgendwie immer noch so ein bisschen cheesy, immer noch so ein bisschen, könnte auch auf DVD rauskommen, wenn es nicht die Gesichter wären, wenn die Action nur ein bisschen schlechter wäre, dann wäre das auch so ein Expendables 3,5 oder sowas.
Also 70 Millionen Dollar hat der Film gekostet, krass, war jetzt nicht billig.
Das ist richtig viel Kohle und ich finde, die sieht man nicht. Also man sieht, dass es teuer war, aber ich finde nicht, dass es aussieht wie 70 Millionen.
Ja, Charlize kostet halt 60.
Ja, wahrscheinlich.
Dazu kommen wir, glaube ich, auch später. Ich wollte vielleicht noch mal ein bisschen über die Vor- und Nachteile des Superhelden-Genres sprechen, weil da kann man auch so ein bisschen über die Vor- und Nachteile des Films halt sprechen, weil also das ist nämlich das, was du gesagt hast mit der Prämisse. Also, was bedeutet es, unsterblich zu sein? Also, auf der einen Seite ist das irgendwie so ein alter Menschheitstraum. Also, ich will jetzt nicht für jeden persönlich reden, aber das ist ja schon ganz oft behandelt worden, so dass das Streben danach, den Tod zu überwinden. Also sei es zum Beispiel jetzt durch den Stein der Weisen oder wie auch immer. Und die Unsterblichen haben das jetzt unfreiwillig geschafft. Also die sind tatsächlich unsterblich, Klammer auf, vielleicht auch nicht, Klammer zu. Und was bedeutet das eben? Also das zeigt ja eben dieser Film, also dass du eigentlich keine Beziehung eingehen kannst, weil du eben so in deinem Alter stecken bleibst und du musst eben mit ansehen, wie deine Liebsten älter und älter werden und irgendwann eben sterben. Und was das eben auch mit deiner Psyche macht, das thematisiert der Film ja auch, was ich echt interessant fand. Ja,
aber ich finde, das schneidet auch nur an. Also wenn du es jetzt mit Highlander zum Beispiel vergleichst, das ist ja ein gutes Beispiel dann, ich würde sogar sagen Vorbild davon, da ist das eine viel größere Rolle. Da spielt das eine viel größere Rolle, weil du wirklich Ausschnitte aus den verschiedenen Zeitaltern siehst und wie die Menschen, die sie dabei begleitet haben und wie sich das später auswirkt. Auch auf, es erklärt ja vieles, wie der Highlander in der Gegenwart ist, also warum er ist, wie er ist als Mensch. Und ich finde, das ist jetzt hier nicht wirklich so. Im Gegenteil, es werden eher so Fässer aufgemacht, die für eventuelle Fortsetzungen interessant sein können.
Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen an der Struktur des Films. Also der Film versucht halt, so eine Balance zu halten. Auf der einen Seite eben der Figur der Andy möglichst viel Screentime zu geben und auf der anderen Seite eben die neue Figur Niall einzuführen und die dann ja so ein bisschen so das Stand-in für den Zuschauer ist. Sie ist so der Fish out of water. Ihr wird das alles erklärt. aber sie ist nicht die Hauptfigur des Films.
Du sprichst gerade mein Hauptproblem mit dem Film an. Mein dramaturgisches Hauptproblem. Ja. Ich habe mich gefragt, warum catcht mich der Film nicht zu 100%?
Genau, und das
mir ist dann aufgefallen gegen Ende.
Das ist ja, aber Entschuldigung, Marco, ja? Lass uns doch da später drüber reden, weil das ist auch auf meiner Liste drauf.
Okay.
Aber das, ich glaube, das passt eher dazu, wenn wir dann später bei den Spoilern sind.
Okay.
Ich wollte eben noch mal ein bisschen was über die Vor- und Nachteile des Genres reden. Also auf der einen Seite sind Superheldenfilme ja eigentlich per Definition, da geht es um das Außergewöhnliche. Also in Superheldenfilmen kann man das machen, was jetzt in einem Marriage Story oder so natürlich nicht möglich ist. Also du kannst halt echt krassen Shit machen. Superfähigkeiten oder du kannst eben Prämissen erkunden, die eben für uns Normalsterbliche nicht möglich sind, also Unsterblichkeit. Gibt es denn auch Nachteile des Genres? Was meint ihr?
Naja, also ich finde jetzt, das, was du jetzt gesagt hast, also ich finde jetzt, der Film lehnt sich da nicht sehr weit aus dem Fenster, was das anbelangt. Also wenn man jetzt bedenkt, dass die halt unsterblich sind, aber das Einzige, was sie im Grunde machen, ist ja, sie sind halt irgendwie eine Söldner-Crew, die ja auch in irgendeiner Weise sich zurückhalten, um eben nicht entdeckt zu werden. Und das ist halt so ein bisschen das, was du halt merkst, finde ich. Also wenn ich jetzt, deswegen, ich verstehe, woher du kommst, wenn du sagst Superheldenfilm, aber das wirkt halt teilweise, wirkt es halt gar nicht so richtig so, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Superman oder Batman oder so, die halt voll und ganz als Superhelden agieren und als solche auftreten, und in dem Film ist es halt immer so eine Hälfte zwischen, wir tun halt was Gutes, aber wir dürfen uns halt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir nicht entdeckt werden wollen. Und deswegen, außer jetzt, dass halt die Kugeln wieder aus ihren Körpern rauskommen, tun die ja eigentlich gar nichts Außergewöhnliches so richtig in diesem Film.
Das war auch gar nicht das, was ich meinte. Ich meinte bei The Old Guard eben diese Prämisse, die der Film erkunden kann mit der Unsterblichkeit, was eben andere Filme nicht können. Ja, du hast recht, von der Inszenierung her ist es tatsächlich ein bisschen unterwältigend, wenn man es mit anderen Superhelden-Teams vergleicht. Keine Ahnung, X-Men oder so, die können natürlich mehr. Also es wurde ein bisschen so immer so eingeführt als, ja, das ist so wie so ein Team aus Wolverines. Wobei natürlich Wolverine ja also eindeutig eine Comicfigur ist, der kann halt so Metallklauen aus seinen Knöcheln rausfallen lassen. Und das fehlt, also ich will nicht sagen, das fehlt dem Film, aber dadurch wirkt The Old Guard natürlich ein bisschen altbackener, weil sie eben keine Over-the-Top-Comic-Superheldenfähigkeiten haben.
Also es wirkt auch irgendwie nichts wie ein Comic. Also ich finde, die interessantesten Shots zu oder aus dem Film, die ich kenne, sind die Promo-Shots, die sie absichtlich so gemacht haben, dass sie aussehen wie die Comic-Cover. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, weil da alles lila eingefärbt ist und sie alle genauso angeordnet sind mit den gleichen Waffen und sowas. Das wirkt dann in dem Moment wirklich wie eine Comic-Verfilmung. Ich habe bei dem Film selber nie das, also zu keinem einzigen Zeitpunkt das Gefühl, dass es gerade eine Comic-Verfilmung. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich das gar nicht merken, glaube ich.
Aber ist das schlimm? Wie gesagt,
Highlander ist viel präsenter für mich. In dem Fall habe ich so empfunden, weil es dann wie ein Highlander-Rip-Off anstatt wie was Eigenständiges wirkt. Das ist halt zu Kino und gleichzeitig zu nicht mehr modern genug. Mir fehlt das ein bisschen. Mir fehlt vielleicht ein bisschen over the top. Weil dann könnte man die Fähigkeiten auch mehr, wie soll ich sagen, präsenter zeigen. Es fühlt sich ja alles so austauschbar an. Es ist ein bisschen eher wie ein John Wick Light oder ein bisschen wie bei Extraction.
Aber dafür ist es halt nicht cool genug.
Ja, dafür ist es nicht cool genug.
Das ist halt das Problem.
Ja.
Es gibt halt eigentlich auch nur zwei Action-Szenen, in denen das ganze Team wirklich zusammen gegen die Bösen kämpft und wo sie so ihre Fähigkeiten, also wo man eben sieht, das ist ein eingespieltes Team. Mhm. Wo zum Beispiel jetzt der eine kniet und Charlize Therons Charakter nimmt eine Waffe von seinem Rücken und wirft die dann quer durch den Raum. Und das gibt wiederum dann dem anderen die Möglichkeit vorzupreschen. Sowas ist natürlich sehr, sehr cool. Aber es gibt eben auch nur zwei Szenen im ganzen Film, die das ganze Potenzial des Teams zeigen.
Ja, und ich finde auch, die wirken, sollen cooler wirken, als sie sind. Also so cool sind sie dann irgendwie doch nicht. Ich bin auch so, es sind natürlich auch die kleinen Sachen, die da entscheidend sind. Ich zum Beispiel finde es immer albern, wenn bei Direct-to-Streaming- oder Direct-to-DVD-Produktion CinemaScope-Balken drin sind. Also wenn alles in diesem CinemaScope-Format ist. Ich finde das einfach albern. Wenn man weiß, dass man fürs Fernsehen produziert, also für den Fernsehbildschirm produziert, dann sollte man, finde ich, den Fernsehbildschirm auch nutzen. Also ich denke da zum Beispiel an den Regisseur der ersten drei Fluch der Karibik-Filme. Gott, wie heißt der nochmal? Den habe ich mal interviewt. Der hat nämlich auch den Film A Cure for Wellness gemacht, falls ihr den gesehen habt. Das ist einer der meiner Meinung nach schönsten Filme der letzten Jahre. Also zumindest spielt er ganz oben mit.
Gore Verbinski.
Das ist ein Mann der Bilder. Also denkt nur mal an die ersten drei Fluch der Karibik-Filme, dann wisst ihr, was ich meine. Und der hat diesen Cure for Wellness direkt 16:9 gemacht. Was für einen Kinofilm sehr ungewöhnlich ist. Aber hat zu mir im Interview gesagt, das macht er deswegen, weil er weiß, die meisten Leute werden ihn eher zu Hause sehen als im Kino. Das ist halt kein Film für die Massen. Und deswegen wollte er auch die ganze Fläche des Fernsehers nutzen. Eine abgeschwächte Form davon ist zum Beispiel diese, ich weiß nicht mehr, wie dieses Aspect Ratio heißt, aber das, was House of Cards zum Beispiel benutzt, das sind nur ganz leichte Balken.
Das ist 2:1. Da gibt es auch einen. TV-Pionier oder Kamerapionier, der hat gesagt, das wird das Format der Zukunft sein, weil eben, wie du gesagt hast, also die meisten, klar, die Filme, die laufen halt im Kino, aber die viel größere Lebenszeit eines Films ist dann bei VOD-Portalen. Also deswegen hat derjenige dann tatsächlich prophezeit, dass sich wahrscheinlich das 2:1 Format durchsetzen wird, weil es eben ein guter Kompromiss ist zwischen: Ich habe einen cineastischen Eindruck durch die Balken und ich nutze aber auch so viel wie möglich vom Bildschirm aus. Und das ist eben dieses 2:1 Format.
Ja, das finde ich super interessant. Ich finde es auch interessant, was Zack Snyder bei Justice League machen will, bei seinem Justice League. Da nimmt er das sogenannte European Widescreen Aspect Ratio. Das sind die Balken rechts und links. Aber auch nur ganz leicht. Also so, das ist so ein. Also Instagram-Look ist jetzt zu viel gesagt, aber es drückt es auch so ein bisschen ein und macht es ein bisschen quadratischer. Also auch interessantes Format, ich bin gespannt. Ich glaube, Marriage Story hatte das auch, aber den habe ich nicht gesehen, tatsächlich leider immer noch nicht. Aber der sollte es auch haben.
Aber ich würde dir da echt, also ich sehe das auf jeden Fall nicht so, dass, also für mich ist die Wahl des Formats ist halt eine extrem künstlerische und gestalterische Entscheidung, die ich jetzt nicht nur darauf belegen würde, was für ein TV-Screen oder Kinoscreen am Ende den Film am meisten darstellt. Also ich habe ja auch schon irgendwie, wenn ich ein Musikvideo drehe oder so, dann mich für CinemaScope entschieden, einfach aus, ja, also
ja, warum?
Kann ich jetzt nicht genau sagen, warum, aber es war halt auf jeden Fall so eine gestalterische Entscheidung halt zu sagen, ja, ich glaube, das würde in dem Fall cooler wirken oder besser aussehen.
Genau deswegen. Das ist ja mein Punkt.
Aber vielleicht, weil man sich auch denkt, dass man, dass es halt aussehen soll wie im Kino.
Ja, eben, es soll aussehen wie im Kino. Deswegen machen ja, deswegen sind die meisten Studentenfilme auch irgendwie in CinemaScope. Aber das ist nicht wirklich Ausnutzen von dem, wo ich es ausspiele, finde ich. Also ist natürlich jetzt eine Geschmackssache. Aber ich finde, man sollte mit dem, was man hat, mit den Möglichkeiten, die man damit hat, auch spielen. Deswegen sind ja, ich habe neulich erst ein interessantes Video von Patrick H. Williams gesehen, der die These in den Raum gestellt hat, dass Christopher Nolan als so in der Bildsprache erst dann besser wurde, als er IMAX benutzt hat. Weil dann musste er auf einmal mit anderen Kameraperspektiven arbeiten, mit anderen Brennweiten, musste die Bilder anders kadrieren, hat viel mehr Fahrten drin, das hatte er alles vorher gar nicht. Das ist nämlich ab The Dark Knight wurde er laut seiner These, und das würde ich sogar unterstützen, ab The Dark Knight ist die Bildsprache in allen Christopher Nolan-Filmen viel, viel besser geworden. Und das hat wirklich mit der Wahl des Formats zu tun. Klar, die Absicht ist dann immer, man glaubt, dass es in dem Moment besser ist, aber da muss man sich auch die Frage im Nachhinein stellen, war es oder ist es denn wirklich besser mit CinemaScope-Balken? Und bei The Old Guard zum Beispiel habe ich die ganze Zeit das Gefühl, du schreist mich jetzt an mit, du willst ein Kinofilm sein, aber du bist es auch nicht wirklich. Und dazu gehört dann für mich die CinemaScope-Balken, die nicht so 100% reinpassen für mich. Dafür hat er nicht die Bilder, weißt du?
Ja, aber dann ist das doch eher das Problem als das CinemaScope.
Ja, gut, dann lass ich nicht so rum sagen. Du kannst CinemaScope-Balken benutzen, wenn du dann auch die Bilder dafür lieferst. Bei einem Western zum Beispiel. Dann hast du ja immer die Augen zum Beispiel, also gerade bei Italo-Western hast du die Augen ganz groß im Bild. Das wirkt bei CinemaScope-Balken viel stärker, als wenn du es jetzt 16:9 machen würdest. Aber solche Bilder hat der Film ja gar nicht.
Aber warum hat der Film denn eigentlich, also warum wirkt der nicht wie ein Kinofilm? Ich finde es genauso, wie du gesagt hast, aber Können wir das begründen, warum das so ist? Weil ich finde das ja super spannend.
Nicht clever. Also er ist in der visuellen Bildsprache nicht clever. Nimm zum Beispiel Breaking Bad oder Better Call Saul. Was da alles in den Bildern passiert, auch mit Metaphern. Wenn eine Pizza auf dem Dach liegt und so. Und wenn das Bild dann so ausgeschnitten ist, dass das da liegt. Oder bei Better Call Saul liegt so ein Eis auf der Straße. Und das ist dann später deckungsgleich auch mit so einem zerbrochenen Gartenzwerg auf der Straße. Das ist Bildsprache dahinter, das ist intelligent, weißt du? Und bei Breaking Bad und Better Call Saul haben sich die Showrunner ja auch immer gedacht, wir wollen, dass es aussieht wie Kino. Und das gehört dazu. Kino bedeutet Bildsprache. Du machst was damit. Und The Old Guard ist halt sehr konventionell in allem. Ganz normale, also da sind keine cleveren Kameraperspektiven dabei, keine krassen One-Cut-Sequenzen. Nicht, dass es das immer braucht, um cinematisch irgendwie zu sein. Aber du musst irgendwie clever erzählen. Also auch ein Spielberg, der ohne Storyboard zum Beispiel arbeitet, der geht halt durch das Set morgens mit seinem Kameramann und dann überlegen sie sich, wie sie diese Szene auflösen wollen. Und dann wird es schon irgendwie intelligent gemacht. Dann kommt sowas rum wie bei hier der letzte Film mit, ich hab's heute mit den Namen, mit der Verlegerin. Der heißt ja Die Verlegerin in Deutschland, ne?
Ja.
So, da gibt's eine Szene, wo ein Assistent, glaube ich, einen Brief einfach nur abliefern muss und die anderen alle in dem Raum sind und eine große Diskussion haben und die Kamera folgt ihm und legt den Brief ab und geht wieder raus und die Kamera folgt ihm immer noch. Also ich habe den Film tatsächlich mal wieder nicht gesehen, aber diese eine Szene habe ich gesehen. Weil sie ein Musterbeispiel dafür ist, wie Spielberg, weil im Drehbuch steht das ja alles ganz anders, aber Spielberg hat sich überlegt, das passt viel besser, um das zu transportieren, die Atmosphäre, in der sie gerade sind und wie wichtige Nachrichten weitergeleitet werden. Während die großen Schauspieler, Tom Hanks und während die alle in dem Raum sind und einen ach so wichtigen Dialog haben, dachten sie, aber haben sie gar nicht, kommt gar nicht wirklich vor in dem Film. Da hat sich jemand was überlegt. Ob das jetzt funktioniert, ist was anderes, aber da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Und bei Old Guard, ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich super viel Gedanken gemacht haben, außer bei den Kampfchoreografien.
Aber auch da, also ich meine, The Old Guard ist sehr bland inszeniert, sehr, sehr 0815. Und auch die Actionsequenzen, die ja in den Kritiken sehr gelobt worden sind, die sind von der Fachpresse sehr gelobt worden, die Actionsequenzen fand ich alle nicht besonders gut. Das liegt zum einen daran, wie sie gefilmt sind. Also sie sind sehr, die Kamera ist gefühlt sehr weit weg und zoomt dann nah ran. Und zum anderen liegt es an dem Schnitt. Also der Schnitt erlaubt gar nicht die Actionsequenzen, dass die irgendwie einen gewissen Flow entwickeln, weil die sehr zerstückelt sind. Und ich finde, dann kommen wir doch mal dazu zum Spoiler-Teil, wie wir den Film finden. Liebe Zuhörer, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr jetzt zum nächsten Kapitel springen. Das haben wir dann hoffentlich auch unten in der drin, die Timestamps und die Kapitel drin, damit ihr dann nicht gespoilert werdet von uns. Also wir haben über die Inszenierung geredet, da waren wir jetzt nicht so begeistert. Ich habe das vorhin angerissen mit der Struktur des Films, dass der Film eben versucht, zwei verschiedene Figuren mehr oder weniger gleichwertig als Hauptfiguren vorzustellen, eben die Andy und die Niall. Und vielleicht ist das auch eines der Probleme, warum der Film irgendwie ein bisschen unrund wirkt. Denn er hat sehr viel Exposition. Also die Story braucht sehr viel Exposition. Und deswegen kommt der Film auch kaum in Fahrt. Also es braucht tatsächlich anderthalb Stunden, bis irgendwie so eine Art von Spannung entsteht, eine gewisse Dringlichkeit. Also dass du jetzt das Gefühl hast, okay, jetzt kommt die Story in Fahrt. Und bei einem 2-Stunden-Film ist das schon nicht besonders gut, wenn es halt 2/3 der Laufzeit braucht. Und ich würde auch sagen, es liegt ein bisschen an dem Charakter der Niall, die halt der Fish-out-of-water-Charakter ist, also der Charakter, der Stand-in für die Zuschauer, also dem alles erklärt wird, aber sie ist komplett passiv. Also es braucht wirklich 2/3 des Films, bis sie mal eine eigene Entscheidung trifft. Und das bremst den Film sehr stark aus, würde ich sagen.
Der Film kann sich nämlich nicht entscheiden, wer die Hauptfigur ist. Also ich fand es schön, dass du das Beispiel genannt hast mit Matrix, weil Matrix auch so eine Blaupause ist für eine Heldenreise, wenn man sie erzählt. Also wirklich das Musterbeispiel. Und du kannst, sehr viele Sachen sind ja wirklich auch parallel, so inhaltlich. Also Old Guard muss am Ende, muss halt der Mentor, der vermeintliche Mentor, befreit werden aus den Fängen der Bösen, genauso wie in Matrix. Und dafür geht man dann quasi unten durch die Lobby rein und muss sich dann durchballern bis hoch, das Haus, also das Haus hoch durchballern. Und da ist aber, in Matrix ist die Verteilung halt klar. Lawrence Fishburne ist halt, also Morpheus ist der Mentor. Und Neo ist schon die ganze Zeit die Hauptfigur. Und der folgst du. Und wie ist es denn in Old Guard? Du hast die ganze Zeit, also entweder ist Charlize Theron die Hauptfigur oder Niall, aber auch nicht beide. Und so richtig Buddy-Movie-mäßig ist es ja auch nicht, was die Alternative ist, dass beide ihre Heldenreise wirklich gleichzeitig erleben. Weil gleichzeitig erleben sie auch fast nichts. Das ist eher so parallel, nebeneinander. Ich finde, die beste Szene zum Beispiel im Film ist die im Flugzeug. Da kommt wenigstens ein bisschen diese Buddy-Movie-Stimmung auf, als sie auf Russisch zu den Piloten redet, weil sie gefesselt ist. Das ist ein Moment, wo wirklich beide miteinander interagieren müssen. Und es nicht nur diese platten Dialoge sind wie, ja, ich erkläre dir später, was los ist, ich führe eine Armee von Immortals an. Das heißt, da passiert ja nicht viel. Das ist nicht viel zwischen den beiden Figuren. Erst da und auch ganz am Ende vielleicht noch mal, als sie das mit dem russischen Piloten rezitieren. Das ist ja auch so ein Moment, wo du ein kleines Teamgefühl hast. Aber ansonsten hast du das nie. Und du folgst halt zwei Figuren parallel. Und die eine ist eher passiv, wie du gesagt hast, und die andere spielt ist am Ende diejenige, die gerettet werden muss. Also der Film kann sich nicht entscheiden.
Ja, das Problem, was du da sagst, ist ja genau das, wie Fabian sagt, sie soll halt der Fish out of water sein, sozusagen. Also sie soll eigentlich der Charakter sein, wo die Zuschauer sich mit identifizieren und wo sie halt das Ganze erfahren, tun sie aber nicht, weil wir steigen ja mit Charlize Therons Charakter quasi ein und wir erfahren ja schon über die Unsterblichkeit und auch schon in Dialogen halt, wie es ihnen damit geht und wie ihre Einstellung ist. Das erfahren wir halt alles schon sozusagen bevor wir überhaupt Niall kennenlernen. Und dadurch ist es dann, finde ich, die ganze Zeit so, dass Niall halt noch überzeugt werden muss, daran überhaupt zu glauben, aber wir als Zuschauer, wir sind schon weiter, wir haben das schon lange akzeptiert, dass das so ist, weil wir haben es ja schon gesehen und das heißt, wir denken uns die ganze Zeit, ja Mann, jetzt komm halt endlich drüber hinweg und mach halt mit, so, weil, und dadurch passiert nie diese Identifikation mit ihr sozusagen, dass wir sagen, ah okay, wir haben auch keine Ahnung, was hier abgeht, und das ist unser Charakter, mit dem wir eingeleitet werden, sondern weil wir sind halt schon weiter, wenn wir sie kennenlernen, als
ja,
sie.
Stimmt. Der Film versucht uns ja auch, ihren Tod als dramatischen Moment zu verkaufen. Also so es wird ganz dramatische, sentimentale Musik eingespielt. Ihre Kollegin ist neben hier und sagt, bitte, bitte, verlass uns nicht und so. Und es wird halt inszeniert wie der Tod einer geliebten Figur. Aber Punkt 1, wir haben sie gerade erst kennengelernt. Und Punkt 2, wir wissen ja schon, dass es Unsterbliche gibt. Also können wir uns das schon zusammenrechnen, dass sie wahrscheinlich eine Unsterbliche ist. Und deswegen wirkt so diese.
Das habe ich nicht gecheckt in dem Moment.
Echt nicht.
Aber stimmt, jetzt
war, aber war, war das aber für dich ein Moment, der dich berührt hat?
Nee, das hat mich nicht berührt. Nein, also natürlich, man kannte sie nicht, aber ich fand jetzt, Sie haben sich halt schon Mühe gegeben, dir so in sehr kurzer Zeit diesen Pathos des amerikanischen Soldaten irgendwie zu verkaufen. Und sie verhält sich ja da auch durchaus irgendwie, in Anführungszeichen, ehrenhaft. Also du hast ja schon das Gefühl, sie ist eine von den Guten, sag ich mal. Also das schaffen sie schon, dir zu vermitteln, in Anführungszeichen natürlich. Das hat schon geklappt, aber ja, natürlich funktioniert es jetzt nicht so gut, wie wenn wir sie jetzt schon irgendwie kennen würden oder vielleicht auch ihre Familie mal gesehen hätten oder so, um die es ja dann auch später viel geht, so, von der wir aber nie irgendwas erfahren.
Genau.
Der Film vielleicht hätte man sie mal in einem natürlichen Environment oder so einführen müssen.
So wie Family eben in Highlander. Also da lernen wir ja ihn komplett kennen, seine Umgebung, mit wem er zusammen ist, wie er lebt. Und das fehlt eben bei Niall komplett, weil der Film einfach nicht die Zeit dazu hat. Aber auch das, was du sagst mit der Familie,
das ist. Er nimmt sich die Zeit nicht.
Bitte?
Beim Highlander er nimmt sich die Zeit nicht. Er geht ja trotzdem 2 Stunden. Der Highlander hat einen Fokus, den Highlander. Und es gibt halt den Mentor, Sean Connery. Das macht es halt interessant. Aber wo ist hier die Hauptfigur? Also wir haben 2 Hauptfiguren, die nebeneinander herleben. und nicht miteinander. Und das ist das Problem.
Das ist auch viel verschenktes. Ich wollte nochmal auf die verschenkte Dramatik zurückkommen. Also man hätte das ja tatsächlich sehr berührend zeigen können, eben der Abschied von der Familie oder dass man irgendwie ihren Tod faked und dann die Familie trauert und sie kriegt das irgendwie mit. Also ich sage das deswegen, weil mir ist das beim Gucken in Erinnerung gekommen. Es gibt da einen Roman, den Darren Shaw, die Reihe, und der erste Band heißt Mitternachtszirkus. Da geht es genau darum, dass die Hauptfigur, die wird quasi so zu einem Teilvampir, und um dann aber in diese Untergrundgesellschaft aufgenommen zu werden, heißt es halt, ja, sorry, aber jetzt müssen wir erstmal deine Beerdigung faken, damit du eben bei uns leben kannst, ohne dass es auffällt. Und dann wird die Figur wird quasi getötet, in Anführungszeichen, ist aber natürlich unsterblich, das heißt, sie stirbt nicht, bekommt dann aber trotzdem alles mit. Also, denn wie die Familie die Leiche findet, wie die Familie trauert, wir bekommen die Beerdigung aus dem Blickwinkel der nicht toten Figur mit. Und das ist alles ganz, ganz herzzerreißend. Und das fehlt einfach in dem Film. Also, diese eigentlich ja spannende Prämisse der Unsterblichkeit ist komplett verschenkt bei der Figur der Nile, finde ich.
Das, was der Film halt macht, ist, er geht halt, das macht der Film ziemlich häufig, finde ich, in vielen Situationen, und das ist auch eine der Problematiken. Er geht halt davon aus, du als Zuschauer kannst dich halt in diese Situation reinversetzen und das quasi nachvollziehen, also ihr Dilemma, und das reicht alleine schon aus, sozusagen, um das emotional aufzuladen. Weißt du? Also, wenn sie jetzt dann davon redet, halt von wegen, ihre Familie wird immer älter werden und sie wird ihn nie wiedersehen, dann denkst du halt automatisch drüber nach, so, ah, okay, was wäre denn, wenn ich unsterblich wäre? Stimmt, das ist ja voll das Dilemma. Und deswegen lädt sich das für dich emotional auf, weil du halt selber dich da rein denkst und an deine Familie denkst. Aber nicht, weil der Film dir an sich genug gibt, dramaturgisch gesehen, um damit zu fühlen mit dieser spezifischen Familie von ihr.
Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, warum der Film es da nicht macht, aber woanders besser macht, ist Booker, die Figur. Weil er hat ja diesen kurzen Flashback, wo er eben über seinen Sohn erzählt, der an Krebs gestorben ist. Und dann zeigt er ja die Szene, wie er und sein Sohn sich quasi voneinander entfernt haben. Und das ist schon tausendmal emotionaler, einfach dadurch, dass ich es sehe, als das, was Nile behauptet. Sie behauptet das ja alles die ganze Zeit. Alles, was ich als Anhaltspunkt dafür habe für ihre Liebe zur Familie, ist das, was sie erzählt und das Foto. Und bei Booker, der hat halt eine Erzählung, die von Bildern unterstützt wird. Das macht in dem Moment, macht ihn das für mich nahbarer.
Und dann macht er auch sein Twist mehr Sinn. Also, dass er sein Team verrät. Das macht er nicht irgendwie, weil ihm Geld angeboten wird, sondern weil ihm die Erlösung versprochen wird. Also, dass sein Schmerz vorbei ist. Und dadurch glaube ich das auch eher.
Wobei das, also nur von der Story her fand ich das ziemlich konstruiert, weil er hätte sich auch einfach selber überliefern, also aus seiner Perspektive hätte er sich einfach selber den übergeben können und ihm nicht verraten, wo die anderen sind. Und dann sagt er, nee, ihr müsst jetzt damit leben, dass die anderen natürlich frei und wild leben, so wie sie wollen, aber ich würde gerne ich will endlich nicht mehr leben, macht mit mir, was ihr wollt. So, weißt du, was ich meine? Es wäre natürlich nicht das, was der böse Konzernchef will, aber so wie ich ihn verstanden habe, will er ja auch nur alle, damit auch die Competitors nicht die in die Finger bekommen und so. Das macht ja auch nicht so viel Sinn.
Ja.
So, an für sich steht aus seiner Sicht eigentlich gar keinen Grund, seine Freunde, mit denen er die Jahrhunderte verbracht hat, verraten zu müssen.
Schade, jetzt hast du mir den positiven Punkt kaputt geredet, aber du hast natürlich irgendwie recht, dass es in gewisser Hinsicht schon konstruiert wirkt.
Also wenn du wirklich dich hineinversetzt, ne, du musst jetzt die einzigen Menschen, die dir was bedeuten, verraten. Okay, jetzt ist aber die Bohrmaschine hier richtig krass am Start. Hört ihr sie jetzt?
Ja, jetzt war schon ziemlich laut. Aber ich würde da jetzt mal ein bisschen abkürzen, weil wir sind auch schon echt weit über der Zeit. Also wir sind uns schon irgendwie einig, dass das Ganze hat schon irgendwie...
Ich will aber noch was sagen. Ich habe noch gar nichts gesagt dazu.
Was möchtest du denn sagen?
Ne, ich finde halt, ich wollte halt eine Sache, das ist die Sache, deswegen will ich die unbedingt sagen, weil das ist die eine Sache, die ich unbedingt dazu sagen will zu diesem Film,
okay,
wenn wir jetzt voll Spoiler sind. Ich finde einfach, dieser Film macht halt so viele Fässer auf, die eigentlich mega die deepen Themen sind, und er behandelt die aber so überhaupt nicht. Also diese ganze Debatte am Ende, um die es ja eigentlich geht, mit wir sind unsterbliche Menschen, wir könnten jetzt sozusagen die untersuchen und wir könnten halt versuchen, aus ihnen etwas zu extrahieren, ob sie jetzt am Leben bleiben oder ob sie dafür sterben müssen oder wie auch immer, sei mal dahingestellt. Aber einfach diese Menschen zu untersuchen, um eventuell der Menschheit im Gesamten etwas zu bringen und zu helfen. Ich meine, dieser Konzernchef ist natürlich irgendwie jetzt nur auf Profit aus und so, aber der Gedanke an sich und auch der Gedanke von den Ärzten zum Beispiel und auch von dem CIA-Typen da, der ihm ja hilft, das ist ja eigentlich ein positiver Gedanke, nämlich können wir das nicht nutzen, um irgendwie ein Heilmittel zu schaffen? Im Grunde ist es derselbe Gedanke wie in The Last of Us auch. Und das ist ja eigentlich eine mega komplexe Diskussion, wo ich mir so dachte, so, ja, vielleicht sollten sie irgendwie schon mal vielleicht drüber reden, ob das halt nicht irgendwie gut ist oder so. Und der Film sagt aber einfach am Ende so, nee, ist uns ehrlich gesagt komplett egal, wir schlachten die einfach alle ab. Und dann schießen die sich da komplett durch, töten halt alle, die sozusagen damit irgendwas zu tun haben und hauen ab. Und ich dachte mir am Ende nur so, hä? Aber ist es nicht vielleicht, sollte man dann nicht vielleicht zumindest mal drüber reden? Also natürlich ist es scheiße, dass sie gekidnappt wurden, aber sie hinterlassen ja wirklich nur verbrannte Erde. Also es gibt jegliche Option sozusagen, das mal weiter zu untersuchen, was ja eigentlich, wie gesagt, ein super spannendes Thema ist, was in super vielen Geschichten auch adäquat untersucht wird. Inwieweit müsste jemand, der sozusagen Superkräfte hat, zum Wohle der Menschheit sich vielleicht auch zu Untersuchungszwecken zur Verfügung stellen? Und da wird das halt komplett abgetan und endet einfach nur in einer Schießerei-Orgie. Und ich habe nicht im geringsten das Gefühl, dass dieses Thema adäquat behandelt wurde.
Also einfacher wäre es auf jeden Fall gewesen, wenn es einfach das böse Militär wäre und die Superhelden werden irgendwie als Versuchskaninchen missbraucht, um irgendeine Superwaffe zu entwickeln. Das war natürlich einfacher gewesen, aber halt auch schon ein bisschen ausgelutscht.
Ja, hätte man Middle Ground hätte man finden müssen und da hätte der Film sich die Zeit für nehmen müssen, denn dann wäre es ein besserer Film gewesen und sorry, dann hätten andere Sachen rausfliegen müssen, aber
ja, das fehlte mir so. Ja, das merkt man an Chiwetel Ejiofors Rolle, glaube ich, also der CIA-Mann, der ja auch immerhin Oscar-Preisträger ist und oder Oscar-nominiert, ich weiß gar nicht, eins von beiden. Also das ist ja auch kein, das ist auch, der fühlt sich auch verschwendet an, weil er ist einfach nur, er hat ein sehr persönliches Motiv. Und in dem Moment, wo die anderen ihm auf den Kopf geschlagen haben, in dem Moment sagt er, okay, doch alles doof, ich muss denen helfen. So, aber er hat ja immer noch mit seinem Motiv ja recht. Also genau das, was du sagst, da hätte man, der Middle Ground hätte eigentlich über ihn kommen müssen. Also dieses Anstreben eines Middle Grounds. Das heißt ja nicht, dass man mit dem bösen Pharmakonzern zusammenarbeiten muss, aber man kann sich ja trotzdem einen vertrauenswürdigen Arzt suchen, der die Leute mal untersucht und mal versucht rauszufinden, was los ist.
Keiner dieser Charaktere hat in irgendeiner Weise ein Rückgrat, was seine Entscheidungen angeht. Sowohl der Typ, der sich verrät nicht. Ja, hier, das ist das Richtige, Leute. Oh, die sind böse und die wollen uns, na gut, okay, dann nehme ich alles zurück und helfe euch zu entkommen und die alle umbringen. Genauso wie halt dieser CIA-Typ. So, ja, ich tue hier das Richtige. Oh, der eine ist böse. Okay, dann war alles ein Fehler und ich helfe euch jetzt.
Aber auch Niall hat irgendwie, fand ich, dahingehend war irgendwie ein seltsam geschriebener Charakter, weil sie wird eben als Soldatin und als sehr gute Soldatin inszeniert. Auf der anderen Seite ist sie aber überzeugt religiös, was ja schon irgendwie dem widerspricht, weil du sollst nicht töten, steht halt nun mal in der Bibel. Und dann ist ja auch noch, was ja auch noch on top kommt, sie kommt aus einer Familie, also ihr Vater war bei der Armee und ihr Vater ist im Dienst gestorben. Jetzt frage ich euch mal bitte, wenn euer Vater im Krieg gestorben wäre und ihr habt das als Kind mitbekommt, würdet ihr dann in seine Fußstapfen treten? Also ich eher nicht.
Ich kann dir zwei Sachen dazu jetzt aber sagen, und zwar das eine, also ich komme auch aus einer Gegend, ich komme aus Rheinland-Pfalz, wo viele US-Soldaten stationiert sind, und ich würde behaupten, die meisten von denen sind gläubig, also das widerspricht dem Glauben.
Das ist dann aber heuchlerisch.
Ja, ja, klar, da bin ich absolut deiner Meinung, aber das ist so ähnlich wie bei, ich gucke ja auch gerade wieder Sopranos, die fühlen sich ja auch, sie sind auch sehr gläubig, obwohl sie wissen, dass sie eigentlich nur Böses tun, sie sehen sich dann auch als Begründung tatsächlich in der Serie so als so eine Art Soldaten, denen das dann quasi von Gott vergeben wird. Das, sowas in der Richtung sagt tatsächlich Tony Soprano.
Ja, aber das sind halt die Bösewichte. Sie ist halt ein Superhelden. Sie soll ja die Inkarnation des Guten sein.
Richtig, aber wie gesagt, bei echten Soldaten ist es auch so ähnlich. Und dann gibt es im Prinzip zwei Sorten von US-Soldaten tatsächlich. Also die einen, die machen das, weil es gibt nicht so viele andere Möglichkeiten am Land mit relativ hoher Arbeitslosigkeit einen Job zu finden. Also da kann jeder werden quasi. Und das andere ist, die anderen sind alles Offizierskinder. Dann geht das tatsächlich durch die Familie, unabhängig davon, wer in den Generationen schon gestorben ist. Und das sind alles schon immer Offiziere gewesen und irgendjemand aus der Familie tritt immer in diese Fußstapfen. Das sind so die zwei großen Sorten von US-Soldaten. Und da gehört sie halt in die eine zur einen Gruppe. Insofern ist das tatsächlich, glaube ich, überhaupt gar kein unrealistischer Punkt.
Okay, dann ist es nicht unrealistisch, aber dann ist es nicht überzeugend genug ausgearbeitet. Weil, wie du ja sagst, es gibt genug Leute, die das machen. Die haben dann aber alle ihre individuellen Gründe dafür und die erfahren wir nicht in dem Film.
Mhm. Nö, sie ist eigentlich mega platt als Charakter.
Super platt.
Sie ist halt einfach nur ein Poster-Child, Army-Poster-Child sozusagen. Sie hat überhaupt keine, also es wird ja auch niemals dann irgendwie nochmal ein innerer Konflikt oder so, also außer jetzt der mit ihrer Familie halt, wo aber auch jetzt der Entscheidungsprozess so mittelgut, finde ich, rübergebracht wird, warum sie dann auf einmal doch am Start ist und so. Mhm.
Und geht sehr schnell halt, innerhalb von einer Szene.
Und halt komplett von, yo, ich habe keinen Bock da drauf zu, ich werde die neue Anführerin sein, wenn Charlize nicht mehr kann. Das geht halt so schnell einfach. Das geht halt, keine Ahnung, das also alles geht einfach super schnell und alles wird nicht richtig erforscht. Also entweder irgendwie mit den Protagonisten halt irgendwie besser haushalten und dann Sachen rauscutten bei einem und dann wirklich einen klaren Protagonisten machen oder halt noch mehr auf die Fortsetzung auslagern, die ja eindeutig am Ende schon präsentiert wird.
Genau, dazu wollte ich noch was sagen. Und zwar, also wir sind uns ja alle irgendwie einig, dass das Konzept, also die Prämisse hat Potenzial, aber das wird zu sehr im ersten Teil in The Old Guard verschenkt. Und deswegen bin ich zwar jetzt auch vom Film nicht besonders angetan, aber ich habe irgendwie doch Bock, den zweiten Teil zu gucken, der dann ja eben in der Mid-Credit-Scene ganz eindeutig angeteasert wird. Aber da gibt's auch wieder ein Problem. Also zwar bricht The Old Guard Rekorde, also der Film ist auf Platz 6 der beliebtesten Netflix-Filme aller Zeiten, obwohl er ja erst seit kurzem draußen ist. Da könnte man ja jetzt sagen, okay, wird's auf jeden Fall einen zweiten Teil geben. Aber wohl nicht so bald, denn es gibt zwei Probleme. Zum einen ist es ein Zeitproblem, denn für das Sequel sollen nämlich die Beteiligten des ersten Teils zurückkehren, Regisseurin Gina Prince-Bythewood. Aber die will vorher den Film The Woman King drehen und Charlize Theron hat vorher Atomic Blonde 2 in Planung. Mhm. Und das zweite Problem ist das liebe Geld. Charlize Theron ist eine sehr teure Schauspielerin und sie könnte mindestens 25 Millionen Dollar verlangen, vermuten Brancheninsider. Weil wir brauchen sie. Also ohne sie wäre es nicht der gleiche zweite Teil. Also klar kann man sie irgendwie rausschreiben, aber es wäre.
Außer du machst 100 Jahre später.
Ja, okay.
Schade. What did you think was gonna happen?
Ja, aber ich meine, sie ist natürlich auch schon irgendwie das Aushängeschild des Filmes. Also es wäre schon irgendwie ein bisschen seltsam. Und das Problem eben ist, also sie ist halt sehr teuer und Netflix kann die Schauspielerin ja nicht am Einspielergebnis beteiligen, wie das eben klassische Kinostudios können. Und deswegen brauchen die Sequels von Netflix-Erfolgsfilmen eben ihre Zeit. Also zum Beispiel von Bright 2 haben wir ja auch schon seit längerem nichts mehr gehört, obwohl das ein totaler Erfolg war.
Wobei Einspielergebnis beteiligen ist eine sehr seltene Sache mittlerweile. Also früher in Deutschland zum Beispiel ganz normal. Da gibt's auch die schöne Anekdote, dass Gerd Fröbe nur die zweite Wahl für Goldfinger war und weil die erste Wahl Orson Welles zu teuer war. Und dann hat er im Einstellungsgespräch beim Casting hat er halt wurde halt gefragt, was er verlangen kann. Hat er gemeint, oh Gott, war so ein, zwei, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent von den Einspielergebnissen wäre schon okay. Und dann haben die Produzenten gelacht und haben gemeint, dann ist Orson Welles ja doch billiger, weil James Bond ihm so viel Geld einnimmt. Heutzutage macht man Beteiligungen nur noch bei ganz kleinen Budgetfilmen, weil man denkt, okay, wir können jetzt dem Star nicht super viel Geld zahlen, aber wenn der Film ein Hit werden sollte, kann er halt richtig toll dran verdienen. Gutes Beispiel ist Gravity, wo sich Sandra Bullock dumm und dämlich verdient hat. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass die bis zu 100 Millionen damit verdient hat, weil der Film ein mega, mega Hit war und sie eine große Gewinnbeteiligung hatte. Bin mir nicht ganz sicher. Und hier Robert Downey Jr. ist ein gutes Beispiel, weil er in so einer krass mächtigen Verhandlungsposition ist, konnte er bei den Marvel-Filmen eine Gewinnbeteiligung aushandeln. Das ist halt super krass bei einem Film, der 2 Milliarden einspielt. Der Mann muss eigentlich nie wieder arbeiten in seinem ganzen Leben. Egal. Auf jeden Fall ist das relativ selten. Das Ding ist, es gibt 4 Comicbücher, wenn ich es richtig weiß. Also 4 Comicbände bisher. Das ist aber eine laufende Serie, das geht weiter. Angelegt soll der Film auf eine Trilogie sein tatsächlich. Aber unterschrieben haben die hat der Cast für 2 Filme. Das erklärt, glaube ich, auch ganz gut die größte Story-Änderung im Vergleich zum Film, zum Comicbuch. Nämlich, dass Andy sterblich wird. Das ist in den Comicbüchern gar nicht so oder noch nicht passiert. Diese Fallhöhe haben sie nur für den Film geschaffen. Und da denke ich mir dann, okay, also, Charlize Theron hat für 2 Filme unterschrieben schon. Was da dann an Geld noch, ich weiß nicht, wie das dann im Gehalt ist, ob das noch ausgehandelt werden muss. Sie selber hat sich im Interview auch schon geäußert und hat gesagt, sie würde schon gerne einen zweiten machen, aber wenn die Zeit kommt, wird man dann darüber reden, über den zweiten Film. Also man hat noch nicht vor, den jetzt demnächst zu drehen. Aber irgendwann wahrscheinlich. Und das ist dann eigentlich ein guter Zeitpunkt tatsächlich, um sie sterben zu lassen. Damit man einen dritten Film ohne sie machen kann. Weil der Mentor kann ja sterben, wie wir wissen.
Aber das muss dann eben auch erst im zweiten Teil dann ordentlich vorbereitet werden. Das
muss dann im zweiten Teil passieren. Und dann kannst du einen dritten Teil ohne sie machen. Und dann haben wir eine Trilogie. Und Charlize Theron hat nur für 2 Teile unterschrieben.
Und sie muss ja auf jeden Fall erstmal noch da sein für das, was halt in den Credits halt kommt.
Ja, also für
das wäre blöd, wenn sie da nicht mehr da wäre.
Quinn.
Genau, und der hat ja eine Vergangenheit mit ihr. Also dieser Plotpoint gibt ja nur Sinn, wenn man den auch mit ihr dann auflöst. Also sie wird auf jeden Fall jetzt nicht in den ersten 5 Minuten von The Old Guard 2 sterben, sondern vermutlich eher am Ende, wenn überhaupt.
Nee, also ich glaube, sie wird Andy umbringen. Also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, sie bringt Andy am Ende des zweiten Teils um und dann gibt's ein großes Finale ohne Andy.
Ja.
Also ohne Charlize Theron im dritten Teil.
Wer außer Superhelden steht denn noch so zwischen Recht und Gerechtigkeit? Das sind Leute, die sich im Darknet bewegen und Hacker. Und darum geht's in How to Sell Drugs Online Fast. Die Netflix-Serie, die orientiert sich lose an den realen Kriminalfall aus Leipzig. Dort hat ein junger Mann quasi im Alleingang aus seinem Kinderzimmer heraus ein Drogenimperium aufgebaut. Jetzt ist die 2. Staffel auf Netflix raus gewesen. Wir haben sie geguckt. Und lass uns doch darüber mal spoilerfrei reden. Wie finden wir denn allgemein die Serie How to Sell Drugs Online Fast, Jules?
Also die 1. Staffel hat mich damals echt komplett geflasht. Da haben wir ja, glaube ich, auch schon mal im Zuge der Quadrataugen drüber geredet. Weil ich halt einfach fand, dass sie sich unfassbar frisch angefühlt hat. Also sie hat ja, sie hat sehr damit gespielt, auch dass sie wusste, dass sie eine Netflix-Serie ist. Hat da wirklich ein paar richtig witzige Gags eingebaut, wo ich halt wirklich, die ich noch nicht zuvor gesehen hatte, die mich halt wirklich, also das war so eine ganz neue Ebene irgendwie gefühlt. Und das fand ich super, super lustig. Sie hat auch eine gewisse Dynamik und auch ein gewisses Writing in den Dialogen, also eine Echtheit in den Dialogen, die ich von ganz, ganz wenigen, wenn sogar keiner anderen deutschen Produktion bisher kannte. Also ich finde gerade die Hauptcharaktere, da habe ich wirklich das Gefühl, die reden wie wirklich Jugendliche reden würden. Und die haben ja auch wirklich ganz, ganz viele aktuelle in Anführungszeichen Marken mit drin, also mit Discord und so. Du hast wirklich auch das Gefühl, die haben sich mit der Szene, in der sie sich bewegen, beschäftigt. Auf einem Level, auf dem ich das sonst nicht so kenne von Serien. Und dazu kommt, dass sie eben extrem schnell erzählt ist. Also die 1. Staffel hat, glaube ich, auch nur 6 Folgen, die ja auch alle nur so a 30 Minuten sind. Die ich zum Beispiel auch an einem Abend einfach komplett durchgeguckt habe und wirklich von Anfang bis Ende super, super gutes Entertainment dabei empfunden habe, als ich es gesehen habe. Einfach frisch, frische Idee, cooles Writing und eben viel Witz und auch Selbstironie auf diesem ganz neuen Level, dass man wusste, es ist halt eine Netflix-Serie und sie weiß das auch. Das sage ich allgemein zu der Serie und vor allem auch zu Staffel 1. Staffel 2, sage ich jetzt erstmal nur und dann lasse ich euch reden, hat Also geht in die gleiche Richtung, hat aber schon abgebaut, fand ich, was das angeht.
Marco?
Ich bin ein Fan. Ich mag die wirklich. Finde, man merkt dieses kreative Potenzial von der Bild- und Tonfabrik, die auch das Neo-Magazin Royal macht oder gemacht hat. Was die halt hinter der Serie stehen. Es macht mir sehr viel Spaß, sie ist sehr kurzweilig, sie ist frisch inszeniert, hat natürlich super viele Parallelen zu Breaking Bad, mischt das aber ganz gut auf mit Social Network, also sehr viel diese Zuckerberg-Geschichte, schwingt auch deswegen auch ganz stark mit, also erstmal, weil sowieso Moritz Zimmermann nur damit beschäftigt ist, sich als CEO zu bezeichnen, das schwingt schon damit, dieses Trennen von, also dieser Konflikt mit Freunden, wenn es um dieses Produkt geht, genau wie bei Social Network, aber was die Serie von beiden abhebt, ist, es ist auch so ein bisschen Spiegelbild einer Generation. Also es beschäftigt sich schon sehr viel mit dieser Bürde der Jugend von heute, dass sie das gesamte Wissen der Welt in der Hosentasche trägt, aber nicht so richtig weiß, was sie damit machen soll. Und es dann sehr viel mit diesen falschen Selbstbildern auf Social Media endet. Hm. Und dass man ja so viel mehr machen könnte und was das alles impliziert. Das macht sie nochmal, es gibt ja eine andere Ebene, als einfach nur eine Nacherzählung von den beiden großen Vorbildern zu sein. Und dann kommt noch dazu, dass es halt super kreativ erzählt ist, finde ich. Und das baut ein bisschen in der zweiten Staffel ab, dieses super kreative, weil es gibt da nicht mehr so viel zu erklären, weil die Erklärvideos waren das kreativste und coolste an der ersten Staffel. Das gibt es in der zweiten Staffel einfach nicht mehr. Da wird die zweite Staffel konventioneller. Aber ich finde auch, dass sie sich trotzdem verbessert hat. Die Nebenfiguren kriegen viel mehr Raum, sich zu entfalten, werden viel sympathischer. Die Dialoge fühlen sich für mich echter an als in der ersten Staffel. Das war mein einziges Problem mit der ersten Staffel ist, dass viele Dialoge in diesem krassen Theaterdeutsch verfasst sind teilweise und dann auch noch, so klingt es zumindest, nachvertont sind in der ersten Staffel. Aber wirklich nur in der ersten. Also, dass du, wenn ihr mal drauf achtet, wenn ihr irgendeinen Dialog hört, mittendrin im Dialog fühlt sich auf einmal die Sprache an, als hätte sie jemand in eine Tonkabine nochmal eingesprochen.
Das ist also, vielleicht auch dem der Übung oder der Routine geschuldet, dass die, ich meine, die haben jetzt schon eine ganze Staffel miteinander inszeniert und jetzt spielen sie nochmal in der zweiten Staffel zusammen. Das hilft natürlich der Dynamik und der Chemie zwischen den Schauspielern enorm.
Ich glaube, die haben sich produktionstechnisch tatsächlich verbessert. Es gab mal, ich habe gelesen von einem Ranking, ich glaube, das war ein deutschlandinternes Ranking, nach Produktionsbedingungen von Seriendrehs. Und da haben sie mit Abstand den letzten Platz belegt, tatsächlich, die erste Staffel.
Tatsächlich, Entschuldigung, grätsche ich gleich mal rein. Und das fand ich ganz interessant. Und zwar, dass mit diesen 30 Minuten Länge, das war nichts, was die von Anfang an geplant hatten. Die wollten, glaube ich, tatsächlich so eher 50 Minuten machen. Und dann hat Netflix aber gesagt, hey, könntet ihr die Serie nicht irgendwie ein halbes Jahr vorher bei uns droppen? Also, weiß ich jetzt nicht genau, aber halt weit vorher. Und dann mussten sie aus dem Zwang heraus die Länge der einzelnen Folgen kürzen, weil es sonst einfach nicht ging. Entschuldigung. Mhm.
Ja, merkt man, finde ich, jetzt nicht so an. Wenn man es weiß, erklärt sich vielleicht einiges, warum die Produktionsbedingungen nicht so toll gewesen sein sollen. Jetzt fällt mir auch wieder ein, wo das war. Das war diese, die Medienschaffenden kennen das, ist diese Webseite Crew United. Da treffen sich, da kannst du Ausschreibungen machen für Posten in Filmsets und Seriensets. Da ist man als Filmstudent, ist man da oft schon angemeldet. Ich habe bestimmt auch noch einen uralten Account dort. Und die hatten wohl ein Ranking gemacht und da hat How to Sell Drugs Online Fast erste Staffel sehr schlecht abgeschnitten. Ob das jetzt wirklich repräsentativ ist, sei mal dahingestellt. Aber da gab es wohl Schwierigkeiten. Das sehe ich so ein bisschen als Fingerübung und das ist eine sehr gekonnte Fingerübung, die erste Staffel. Und ich finde, in der zweiten haben sie sich verbessert. Also ich finde die Qualität der Dialoge und wie du auch gesagt hast, vielleicht haben sie Schauspieler einfach besser miteinander eingespielt. Es funktioniert alles besser. Ich glaube, es liegt aber auch hauptsächlich daran, dass die Nebenfiguren einfach viel mehr Screentime und Möglichkeiten kriegen, sich zu entfalten. Sie werden viel sympathischer und sie müssen ja auch ein bisschen auffangen, dass Moritz Zimmermann wegen der Geschichte ja auch immer unsympathischer werden muss. Also sich immer mehr zu Mark Zuckerberg, sich immer mehr zu Walter White entwickeln muss. Und das müssen die Nebenfiguren einfangen, genauso wie es Jesse Pinkman ja auch in Breaking Bad machen muss. Andrew Garfield in The Social Network. Aber ich will es nicht immer nur mit den großen Vorbildern vergleichen. Ich finde, das ist frisch, das fühlt sich cool an. Ich gucke das total gerne. Finde es ein bisschen schade, dass es ein Tick zu sehr cliffhangerig ist, weil dann sitzt man immer da und denkt so, oh Gott, jetzt muss ich ein Jahr warten, ey. Auch ein bisschen schade oder mehr. Und ich freue mich aber trotzdem drauf, weil das ist frisches deutsches Fernsehen, bei dem ich viel lache. Wirklich viel lache. Und das muss man erstmal hinkriegen. Oft wollen wir, oder auch amerikanische Produktionen, wollen witzig sein, sind es aber nicht wirklich. Und How to Sell Drugs Online Fast ist witzig. Ja.
Du hast es eben gesagt.
Ganz kurz, spielt nicht Jesse Eisenberg Mark Zuckerberg?
Ja, richtig.
In Social Network?
Ja.
Er hat den Sidekick genannt, den sympathischen.
Ach, Jesse Pinkman habe ich gemeint.
Sorry, okay.
Ja, ich habe Breaking Bad gemeint.
Nee, was du eben auch sagtest mit der, dass sie das jetzt in der zweiten Staffel alles ein bisschen mehr Routine hatte, dass da die Produktionsbedingungen besser sind. Sie wissen halt jetzt auch, wie es geht. Also zum Beispiel, wie Handys oder Smartphone-Screens oder Computerbildschirme inszeniert werden, das ist halt auch in der Filmgeschichte oder in der Seriengeschichte ein großes Problem, weil wie machst du das? Klassischerweise machst du halt einen Shot von jemandem, der sein Handy rausholt, dann guckt er drauf und dann musst du einen Gegenschnitt machen von dem Handy-Display. Das ist halt, also erst einmal ist es umständlich, es zerstört ein bisschen so den Flow und du hast immer das Problem, dass du nie die Reaktion auf die Nachricht so wirklich zeigen kannst, weil der Zuschauer eben nicht sehen kann, was in der Nachricht steht. Und das haben sie eben. Also zum Beispiel Sherlock hat das, glaube ich, als allererstes eingeführt mit Texteinblendungen. Also, dass du dir den Gegenschnitt auf das Handy sparst und einfach mit einer Texteinblendung zeigst, was jetzt gerade in der SMS stand. Und How to Sell Drugs Online Fast hat sich das natürlich dann auch ein bisschen abgeguckt. Und beim Dreh der ersten Staffel herrschte da aber noch große Unsicherheit, wie man das denn jetzt wirklich so auch umsetzt. Oder wie man generell Handys filmt. Und am Set gab es da eine eigene Position, die alle Screens live bespielt und steuert, haben die Verantwortlichen erzählt. Ja. Also wenn eine Kamera ein Handy einfängt, ist tatsächlich genau die SMS zu sehen, um die es gerade geht, weil das eben von der eigenen Position alles gesteuert wird. Und auch wenn ein Computerbildschirm zu sehen ist, wird gezeigt, was sich in der Handlung tatsächlich gerade auf diesem Computerbildschirm abspielt. Das ist halt schon logistisch sehr aufwendig und auch technisch muss man erstmal sich genau überlegen, wie man das genau so macht.
Es ist vor allem sehr amerikanisch. Ich finde, das ist, die Amerikaner machen das ja auch schon immer so, aber wir Deutschen normalerweise nicht. Und das ist das Interessante, alles daran ist sehr amerikanisch. Auch das, wie die Serie produziert wird, weil sie einen Showrunner hat. Das ist etwas, was in Deutschland man so nicht kennt. Das ist das Prinzip, das HBO etabliert hat seit Sopranos oder schon ein bisschen vorher vielleicht, dass es einen kreativen und geschäftsführenden Hauptverantwortlichen gibt für eine Serie. Das ist hier eben Philipp Käsborger von der Bild- und Tonfabrik. Und der hat einen Writers' Room. Und in diesem Writers' Room sperren die sich halt ein und überlegen sich die Handlung für jede einzelne Episode oder für die gesamte Serie, Staffel. Und dann kriegt jeder einzelne Autor kriegt ein Drehbuch zum Schreiben. Also er muss dann aus diesen Handlungsfetzen, die für eine Folge vorgesehen sind, selber alleine eine Folge schreiben. Und die wird dann wieder natürlich im Writers' Room diskutiert und je nachdem geändert. Und das ist so eine besondere Form des Autorenkinos, halt nur im Fernsehen. Das hat bei Sopranos angefangen, Mad Men, Breaking Bad, House of Cards, all diese großen Serien unserer Zeit, auch Game of Thrones, werden so geschrieben. Und so wird aber auch jetzt How to Sell Drugs Online Fast geschrieben. Und das ist ein sehr undeutscher Weg. So schreiben wir eigentlich gar nicht. Und ich finde, diese Kreativität, die aus so vielen verschiedenen Köpfen dann destilliert in so einer Folge reingepresst wird, das merkt man dieser Serie an.
Also sie strotzt so vor Ideen, gut. Ja, das stimmt. Ja. Übrigens, ich wollte dir, muss dir leider an einer Stelle widersprechen, weil du gesagt hast, diese Erklärstücke, die gibt's nicht mehr in der zweiten Staffel.
Nee, ich habe gesagt, die gibt's nicht mehr so viel.
Ach so.
Also es gibt ein großes Erklärstück, gibt's, aber mir fällt auch nur eins ein.
Es gibt zwei, also zumindest zwei? Auch wiederum zwei, die mir eben eingefallen sind. Vor allem witzigerweise, das ist ja eigentlich Exposition, also eigentlich etwas, das man möglichst vermeiden will, aber eben dadurch, dass es so witzig und originell inszeniert ist, stört mich das überhaupt nicht. Da ist zum Beispiel eben diese eine Szene oder das eine Beispiel, in der erklärt wird, wie man Bitcoin in Geld umwandelt.
Ja.
Also da wird eben erklärt, dass in der Urzeit, also 2010 oder so, da musste man tatsächlich noch sich irgendwo treffen und dann jemand gibt dir physisch den Geldkoffer. Und das haben sie dann auch so wie aus so einem Schwarz-Weiß-Mafia-Film inszeniert. Und dann verbessert sich das und je nachdem ändert sich dann auch eben die Inszenierung. Das fand ich echt witzig.
Aber auch so clever, weil wie du sagst, in der Uhrzeit 2010. Und dann zeigen sie aber, wie es in einem Mafia-Film aus den 20er Jahren ausgesehen genau. hätte. Und dann ist der nächste Stopp, ist glaube ich 2015 oder 2013 oder sowas. Ja. Und da wird es dann inszeniert wie die Hippie-Zeit in den 60ern, genau. 70ern.
Das war echt witzig. Und dann die Gegenwart ist dann quasi so die Zukunft mit Neon und ja. Hoverboards und so. Sehr cool. Oder zum Beispiel das andere Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, ist die Erklärung, was Sextortion ist. Also, dass die Laptop-Kamera gehackt wird über ein,
ach ja,
über ein WLAN, das so tut, als wäre es das WLAN deines Hotels. Und dann wird deine Laptop-Kamera gehackt. Und dann wirst du mit Filmaufnahmen erpresst. Das gibt es tatsächlich. Und fand ich echt interessant. Das ist auch wieder, es ist eigentlich nur eine ganz dumme Exposition, aber einfach die Art und Weise, wie es inszeniert wird, macht es einfach interessant. Und naja, es hat halt auch was mit einem Charakter der Serie zu tun. Allein auch deswegen ist es spannend. Vielleicht bevor wir dann zu dem Spoiler-Teil kommen, wollte ich noch mit euch drüber reden. Der Vergleich zwischen How to Sell Drugs Online Fast und Breaking Bad drängt sich ja geradezu auf, also nicht nur wegen der Prämisse. Es gibt auch in der zweiten Staffel die ein oder andere, der eine oder andere Verweis auf Breaking Bad. Aber trotzdem würden wir ja, glaube ich, da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, dass wir alle sagen, es ist nicht das deutsche Breaking Bad, also es erreicht das Level nicht, oder?
Naja, gut, ist ja die Frage, muss es dafür das Level erreichen, um das deutsche Breaking Bad zu sein?
Naja, es ist von der Tonalität halt schon anders. Also ich finde zwar, dass die zweite Staffel deutlich also ernster ist als die erste, gefühlt. Aber es ist ja nicht so, also selbst sozusagen in bedrohlichen Situationen habe ich das nicht das Gefühl so, okay, ich bin jetzt mega am Bangen und hoffentlich geht das alles gut aus. Also bisher zumindest noch nicht.
Allein durch die Rahmenhandlung weißt du ja, dass gewisse Figuren eben jeden Fall überleben werden. Bis auf eine, die nicht vorkommt in der Rahmenhandlung, aber lass das mal offen
werden. Aber findet ihr das echt? Also ich habe jetzt so rausgehört bei euch, ihr findet echt beide die zweite Staffel jetzt noch besser als die erste?
Nee, habe ich nicht gesagt.
Ich finde sie besser.
Okay.
Okay, und du, Fabian?
Schwierig. Ich würde da gerne im Spoiler-Teil drüber reden, wenn ich ehrlich bin.
Mhm. Wobei besser das falsche Wort ist. Ich finde, man merkt, dass die Serie sich weiterentwickelt hat.
Das schon, ja.
Es ist jetzt deswegen besser. Also ich würde sagen, es macht weiter.
Ja.
Ja, schon. Aber ich finde, also für mich zumindest wiegt die Weiterentwicklung nicht das Fehlen der Originalität der ersten Staffel auf. Also ich habe bei der ersten Staffel mich noch deutlich besser unterhalten gefühlt und deutlich öfter noch so Momente gehabt, wo ich dachte, ach geil, dass die das machen. Das stimmt. Gut, natürlich klar, dass das weniger wird, einfach weil, ja, man es wäre schwer gewesen, nochmal dasselbe Maß an Originalität natürlich in einer zweiten Staffel zu wiederholen. Mir hat dieses etwas ernsthaftere, hat mir weniger gut gefallen und ich hatte dann teilweise schon die ein oder andere Länge in der Handlung sogar gehabt, muss ich sagen. Also es hat sich nicht ganz so flüssig runtergeschaut wie die erste Staffel, meiner Meinung nach, war aber immer noch wirklich gut.
Ja, aber dieses Ding halt bei der ersten Staffel ist dieses, ach geil, dass sie das machen, was du gesagt hast, zum Beispiel das mit Jonathan Frakes, ist halt geil, dass sie es machen, aber was ist es mehr als eine geile popkulturelle Referenz, die dir cool irgendwas erklärt? Ne, also das hat ja nichts mit den Charakteren zum Beispiel zu tun. Und das schrauben sie halt in der zweiten zurück, auch weil es natürlich nicht so viel zu erklären gibt, muss man auch sagen. Geben aber dafür den Charakteren, finde ich, viel mehr Momente und machen das ein bisschen ernsthafter. Und das finde ich aber gut, weil das in der ersten Staffel an vielen Stellen doch zu kurz kommt, finde ich.
Dann lass uns doch jetzt über die zweite Staffel auch mit Spoiler reden. Mhm. Okay. Also ich finde natürlich schon, also ich finde jetzt sie ein bisschen schwächer. Das liegt eben daran, weil sie, also die Inszenierung ist trotzdem fantastisch. Aber sie bleibt eben doch ein bisschen zu nett und an einigen, also der Teenie, ich meine, das sind alles ja noch Jugendliche, das sind ja alles noch Jugendliche, die eben vorm Abi stehen. Und dementsprechend spielt natürlich auch ihr Privatleben eine große Rolle. Und da ist eben sehr viel Teenie-Cringe mit dabei. Das war mir, ich weiß nicht, ich habe leider vergessen, ob es in der ersten Staffel auch schon so war, aber das war jetzt in der zweiten Staffel, waren es an einigen Folgen, war es mir ein bisschen too much, wo ich dann den Ton ausgemacht habe, die Untertitel angestellt habe, weil ich so einfach besser ertragen kann.
Ach krass,
ja. Was? Okay,
so. es war auf jeden Fall, fand ich
nicht, Teenie
Cringe dabei.
Aber sag doch mal, wann? Du hast doch, wir
am sind Anfang, doch jetzt am Anfang der Staffel, wenn es dann um so Beziehungsquatsch geht. Das ist
was?
Also ich weiß, ich bin da aber auch sehr empfindlich, so was, auch was Fremdschämen anbelangt. Also gibt ja viele Reality-TV-Serien, die so diesen Appeal haben, hey, hier, das ist voll Fremdschämen und so. Und ich finde das, ich kann mir das aber nicht antun, weil mir das zu sehr wehtut. Ich muss dann immer ausschalten tatsächlich. Und das fand ich jetzt in der Staffel einen Ticken krasser als in der ersten Staffel. Aber ich wollte noch ein bisschen was Positives sagen. Du hast es auch schon angesprochen, Marco, mit den Figuren. Also werden zum Teil ja auch neue Figuren eingeführt. Also Kira zum Beispiel, die Freundin von Lenny. Richtig cool. Also wobei sie, jetzt muss ich das Lob schon wieder ein bisschen einschränken, wobei sie teilweise dann doch wieder ein bisschen zu wenig zu tun bekommt im Laufe der Staffel. Ne?
Ja, aber für eine neue Figur so ganz gut eingeführt, finde ich, und erweitert das alles auch sinnvoll, ja. Finde ich. Ich habe es wirklich geschafft, Lenny eine Freundin zu schreiben, was nicht zu sehr aufgesetzt wirkt wegen seiner Situation.
Genau.
Sondern sie haben das wirklich nativ ganz, ganz gut eingebettet.
Und es ist halt auch eine coole Socke, also mit der würde ich auch gerne mal zocken gehen oder so. Ne?
Ja, also es ist auch wieder, was Jules also authentisch beschrieben hat, das ist es ja oft an vielen Stellen. Es ist nicht wie in Big Bang Theory, wo sie in Halo Leuten den Kopf wegschießen und Friendly Fire und den ganzen Kram, das es gar nicht gibt, sondern das ist wirklich authentisch in den Momenten, also wie sie auf Discord abhängen, auch das überhaupt, dass die ganzen Apps wirklich gibt. Ich denke nur mal an Dexter zurück, was ja eine grandiose Serie ist, aber alle haben das gleiche Fake-Betriebssystem, das es gar nicht gibt auf dem Handy. Ja, also es ist halt, die Serie ist so bemüht darin, authentisch zu sein. Ich würde es bezeichnen als von Nerds für Nerds geschrieben.
Also ich bin ein bisschen sauer, dass sie gesagt haben, God of War sei das beste Spiel 2018. Aber ansonsten war ich mit der Authentizität einfach.
Ja, aber auch dieser Rant, der da, also dieses Schnellbriefing für Dan, das Lenny da macht, das sind halt alles Spiele, die es gibt. Und auch die Kurzzusammenfassung stimmt ja auch alles bis jetzt auf God of War ist das beste Spiel von 2018.
Ja, und es klingt auch, als wäre es seine Meinung.
Ja.
Also es ist nicht die Meinung, die man vertreten kann.
Das ist völlig okay.
Ich habe das Gefühl, Lenny, so wie ich ihn kennengelernt habe, denkt das über diese Spiele. Das ist authentisch in dem Moment. Und das ist dann auch ein bisschen mehr als nur ein Augenzwinkern. Hey, guck mal, wir haben das Zeug wirklich gespielt. Sondern wir verstehen unsere Charaktere und verstehen, was unsere Charaktere tun, wenn sie nicht gerade Drogen verpacken. Und das ist so ein schönes Maß an Authentizität, obwohl die Serie an vielen Stellen eben nicht authentisch ist. So real das Vorbild ja ist.
Sorry.
Authentizität. Was habe ich gesagt?
Ich glaube, nur Authentizität hast du gesagt.
Ja, ich verschluck vieles. Das hat mich rausgebracht.
Ja, das finde ich
gut. Ja, ist an vielen Stellen eben nicht wirklich authentisch. Zum Beispiel, das ist alles eine Kleinstadt. Und das sind alles Kleinstadtkinder oder Jugendliche, Oberschüler. Aber ganz ehrlich, sie kommen mir alle vor wie Berliner Hipster. Und sie reden auch wie Berliner Hipster und sie kleiden sich wie Berliner Hipster. Selbst Moritz, der ja eigentlich als Mauerblümchen dargestellt wird, hat auch irgendwie Hipster-Klamotten an. Er sieht ein bisschen aus wie ein Fabian Döhler, der Drogen vertickt. Also irgendwie habe ich nicht so 100%
das Gefühl,
dass das jetzt wirklich authentisch ist. Aber trotzdem ist die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen für mich authentisch. Also die Probleme, die sie umtreiben.
Diese Berufsorientierungswoche zum Beispiel, das hat ja, glaube ich, jeder von uns durchmachen müssen, so wo man sich so die Frage stellt, so was mache ich denn jetzt eigentlich nach dem Abi? Oder generell nach der Schulzeit, muss ja nicht das Abi sein.
Zum Beispiel.
Was ich aber ich fand die zweite Staffel auch immer noch gut, aber was mir da ein bisschen noch gefehlt hat, also sie ist noch etwas zu nett dafür, dass es um Drogen und um Drogenhandel geht. Also du hast es ja schon angesprochen, Jules, dass sie ein bisschen ernster ist, aber sie ist noch mir noch zu harmlos, zu zahnlos. Also werden ja immer wieder scheinbare Probleme eingeführt ist in der zweiten Staffel, die dann aber doch plötzlich gelöst werden. Zum Beispiel das Problem eben, dass Moritz' Familie aus ihrem eigenen Haus rausgeschmissen werden könnte. Das wird dann halt in der einen Folge angesprochen und in derselben Folge wird es dann halt gelöst. Oder das mit dem Drogenhund. Also eine unfassbar witzige Idee, dass eben die Schwester einen Hund geschenkt bekommt und dann ist es ausgerechnet ein alter Drogenhund, der natürlich vollkommen austickt. Und ist es jetzt ein größeres Problem? Eigentlich nicht. Also, ich habe nie so, das ist ja auch so ein typisch Breaking Bad-Thema, dass du immer so so Aspekte in der Geschichte hast, wo du denkst, um Gottes Willen, das droht jetzt alles auffliegen zu lassen oder das ist ein unfassbar krasses Problem, wie kommen unsere Figuren da wieder raus? Und das, ich habe so das Gefühl, den Pfad wollten sie auch beschreiten, aber sie haben dann doch irgendwie sich nicht getraut, das wirklich konsequent durchzuspielen, beziehungsweise haben dann die etwas einfachere Ausfahrt genommen. So ist es mir zumindest vorgekommen.
Das ist mit mir tatsächlich genau andersrum angekommen, weil okay. Auch das mit dem Drogenhund ist ein gutes Beispiel, weil das wurde ja auch eine Folge später, wurde das auch sehr dramatisch mit dem Hund. Und das fand ich dann schon, das nimmt mich dann auch ein bisschen mit. Da bin ich auch wahrscheinlich zu sehr Hundefreund, aber da finde ich, da haben sie das schon genutzt für ein emotionales Vehikel. Auch so ein bisschen wie Moritz in der Familie wieder ankommen könnte oder eben nicht ankommt, weil danach
flüchtet. Aber das wird doch mega runtergespielt mit dem Bein. Und
da wieder eine Folge drauf, gibt es diese schöne Kurzbekanntschaft mit einem von den drei Köpfen dieser niederländischen Firma. Und wie das dann ausgeht, ist ja auch sehr dramatisch dann mit ihrem Tod. Das hat mich dann an so einen Moment erinnert, wie ich sie aus Kiss Kiss Bang Bang wiedererkenne, wo sie quasi Moritz sieht und dann erschossen wird. Das Gleiche gibt's in Kiss Kiss Bang Bang. Und auch da, von der Dramatik her, Gewalt spielt eine etwas größere Rolle. Also noch nicht die ultimative Rolle, aber eine viel größere Rolle. Hat mich auch ein bisschen wieder an Breaking Bad erinnert. Wisst ihr noch, so gegen Ende, als sie sich mit den Nazis verbünden müssen, damit die Leute in den Gefängnissen umgebracht werden? Das war ja dann eine Spirale, in die sich dann Walter White hineinbegeben hat, aus der er nicht mehr rausgekommen ist. Und in diesem Moment, also in dieser Phase ist Moritz Zimmermann. Er hat dann angefangen, die vermeintlichen Albaner zu beauftragen, für ihn Sachen zu machen. Und das erinnert dann sehr an Walter Whites Weg. Gleichzeitig ist es aber noch ein bisschen mehr inszeniert, wie Guy Ritchie es inszenieren würde mit den Zigeunern in Snatch. Also mit den Gypsies. Und deswegen, es trifft schon einen Nerv bei mir. Es ist ein bisschen emotionaler. Es ist gleichzeitig immer noch frisch und witzig. Ich bin gespannt, wo es hinläuft.
Auf jeden Fall. Also ich kann euch ja mal verraten, wohin der reale Fall gelaufen ist.
Ja, das weiß ich, aber erzähl ruhig
mal. Ja, und zwar ist es ja tatsächlich so, dass im Februar 2015 der 19-jährige Moritz aus Leipzig auffliegt. Aus seinem Kinderzimmer heraus hat er 2 Jahre lang einen Online-Drogenhandel betrieben, ähnlich wie der Moritz eben aus How to Sell Drugs Online Fast.
Der hieß aber nicht Moritz, ne?
Nee, das ist der Name, den die Weiß-Redakteure dem gegeben haben. Und er heißt natürlich anders, weil er natürlich auch jetzt nicht für Ewigkeiten im Knast hocken bleibt, sondern irgendwann wieder rauskommt und dann hoffentlich auch auf die gerade Bahn draufkommt. Was ich aber auch ganz witzig fand, wie die Polizei ihm auf die Schliche gekommen ist, denn in einem Postverteilerzentrum sind immer mal wieder nicht ausreichend frankierte Päckchen aufgetaucht und weil die eben nicht an den Sender zurückgeschickt worden konnten, weil es den eben nicht gab, wurden die schließlich geöffnet und dann ist eben so die Polizei auf dieses Drogenverteilerzentrum aufmerksam gemacht worden.
Ach.
Und also ganz, ganz 0815 Polizeimethoden. Also die Ermittler haben dann einfach in den Poststationen die Leute befragt und das dann bundesweit nach ähnlichen Vorfällen ermittelt und die Daten ausgewertet. Also obwohl das ja alles im Darknet spielt, die Art und Weise, wie dann die Polizei im echten Fall dem echten Moritz aufgespürt hat, das war ganz oldschool. Und ich frag mich halt, ob dann wahrscheinlich, also das vermute ich mal, dass das auch so eine Sache sein könnte, wie dann die How to Sell Drugs Online Fast, wie das dann irgendwann zu Ende geführt wird. Das ist ja jetzt auch schon in der zweiten Staffel so ein bisschen angeteasert worden, dass die Polizei ja immer noch Möglichkeiten hat, ihn zu schnappen in der echten Welt. Schauen wir mal.
Wobei, war das so überraschend für euch?
Was meinst
du? Das Ende der zweiten Staffel, also dass er in Handschellen abgeführt wird?
Das habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, so was ist das jetzt für eine Rahmenhandlung? Ist das jetzt so Metaebene? Also ist das quasi so die Figur in einer Netflix-Zentrale, die mir das erzählt? Oder ist das irgendwie, keine Ahnung, naja, 10 Jahre später kann es nicht sein, aber ist das halt nach seiner Zeit und der verkauft jetzt gerade seine Memoiren?
Der ein bisschen überraschend fast schon. Der weiß doch, dass er bei Netflix ist, oder? Also der hat doch schon mehrfach, hat er doch schon gesagt, dass er in einer Netflix-Serie ist. Also es wirkt so, als wenn die Figur wüsste, dass es eine Netflix-Doku sozusagen über ihre Geschichte gibt.
Genau.
Die geschrieben wird.
Making a Murderer quasi. ja, die kokettieren ja damit. Aber dann muss ja innerhalb dieser fiktionalen Doku, muss ja klar sein, was mit ihm ist. Also welchem legalen Status sitzt er jetzt vor ihnen? Entweder ist er überführt und sitzt eigentlich im Gefängnis, oder sie drehen das irgendwo auf den Bahamas, irgendwo, wo es keinen Auslieferungsvertrag gibt. Weil anders ist es ja nicht möglich, dass du dann für Netflix deine wahre Kriminalitätsgeschichte so ausbreiten würdest in dem Alter.
Ja.
Und deswegen hat es mich ja eigentlich nicht überrascht, sondern war nur konsequent.
Also ich finde, mich überrascht tatsächlich so ein bisschen, was du vorhin gesagt hast, Marco, mit dem mit den dramatischen Szenen und dass dich das voll gecatcht hat. Weil das ist tatsächlich komplett mein Problem mit der Serie. Mhm. Bei mir hat das mit der Tonalität überhaupt nicht geklappt. Also sowohl die Szene mit dem Hund habe ich null als dramatisch wahrgenommen. Mhm. Ich finde es dramatisch, weil es schade ist, dass der Hund ein Bein verliert, aber ich finde, die Serie spielt es komplett runter. Also das wird null. Das ist so fast so, dass sie dir noch ein Schmunzeln irgendwie abgewinnen willst. So, pff, oh krass, jetzt hat der Hund einen Ball verloren. Also finde ich genauso die Situation mit dem Tod von dieser Holländerin, wo ich halt auch einfach, ja, also es ist krass in dem Moment, dass die wirklich Leute killen, aber auch das habe ich fast mit so einem komödiantischen Augenzwinkern wahrgenommen, weil das war ja kein Charakter, der mir irgendwas bedeutet hat. Die hat ja irgendwie, keine Ahnung, vorher halt diesen einen Dialog mit ihm gehabt und ansonsten ein paar Zeilen gesprochen. Und ich finde, das ist so ein bisschen das Ding, dadurch, dass es halt dramatischer sein will. Ich finde, von der Tonalität gelingt es der Serie aber nicht, dass ich jetzt irgendwie dramatisch voll drin bin. Also ich habe an keinster Stelle jetzt irgendwie aktuell noch das Gefühl, dass ich wirklich denke, okay, jetzt denen passiert jetzt wirklich was oder da ist jetzt eine richtige Gefahr. Es deutet sich so leicht an, aber das ist bisher in der Staffel für mich, hat es nicht funktioniert. Ich sehe das immer noch mit diesem Augenzwinkern, nur das Augenzwinkern ist halt so ein bisschen verwaschener. Und deswegen finde ich die Tonalität halt einfach schwieriger als in der ersten Staffel, wo das deutlich klarer war für mich und wo ich einfach geguckt habe und mich gut unterhalten gefühlt habe und halt es einfach alles nicht so ernst genommen habe.
Ich kann nur für mich sagen, dass ich wirklich das Gefühl nach der zweiten Staffel habe, dass mir die Charaktere mehr bedeuten als nach der ersten.
Ja.
Also ich habe die erste Staffel damals auch, also wirklich vor einem Jahr, am Stück an einem Abend geguckt und zwar sehr, sehr gut unterhalten. Hab dann vor der zweiten Staffel die erste nochmal rewatched und dann fällt einem so ein bisschen, also mir zumindest fiel so ein bisschen innere Distanz zu den Charakteren auf. Also so cool das alles inszeniert ist, darunter liegen jetzt keine Figuren, die mich wirklich interessieren. Eigentlich sind ja alles Arschlöcher, wenn man so will. Also bis auf Lenny. Die einzige gute Person ist eigentlich Lenny. Selbst die pflegende Mutter will ja sich noch ein Pflegekind besorgen. Die Freundin hat sich halt getrennt wegen ihren eigenen Existenzproblemen und alle sind irgendwie arschig. So Moritz sowieso. Mhm. Also wenn man jetzt nur mal Moritz isoliert betrachtet, ist er ja wirklich sehr Zuckerberg-mäßig. Und ja. Das wurde in der zweiten, haben alle wurden für mich so weit ausgebaut, dass ich mit ihnen viel mehr sympathisieren könnte. Und dass sogar Lenny auch seine Schattenseiten hatte, finde ich. Wo er als Freund, finde ich, persönlich falsch reagiert, weil man ja Moritz dann aber auch in dem Moment besser versteht. Aus seiner Sicht kann man es wahrscheinlich auch verstehen. Zumindest frage ich mich hier diese Sachen zum ersten Mal. In der ersten Staffel ging es mir gar nicht so. Und am Ende des Tages sind mir Figuren halt dann doch wichtiger als eine fancy Aufmachung. Und deswegen finde ich, dass die zweite Staffel sich weiterentwickelt hat, aber vom Niveau her trotzdem relativ ähnlich ist. Weil man kann beides, ich habe jetzt noch mal alles back-to-back geschaut. Ich finde, das ist immer noch in sich schlüssig. Abgesehen davon, dass der Anfang der zweiten Staffel, wie ein Kollege beim Moviepilot so schön gesagt hat, das Ende der ersten Staffel retconnt, also rückgängig macht. Du hast halt diese, wie ist sie nochmal, Lisa, glaube ich, kommt in den Raum rein, erwischt ihn mit dem Ecstasy. Und das ist ja ein überraschendes Cliffhanger-Ende. Und das spielt aber für den Anfang der zweiten Staffel eigentlich keine Rolle mehr. Und wird auch ganz cheap, muss man ehrlich sagen, aufgelöst, warum das keine Rolle gespielt hat.
Ja. Nur um dann den Retcon wieder zu retconnen, weil die ist ja nicht doof. Also ja, die richtig. Reimt sich das dann irgendwann schon zusammen, was da jetzt eigentlich wirklich im Hintergrund abläuft.
Und was noch ganz kurz zu dem, was Fabian gesagt hat, so mit den dramatischen Wendungen, die nicht wirklich dramatisch sind, hattest du ja, glaube ich, gesagt. Ja,
hatte ich.
Das finde ich eben auch. Und ich finde tatsächlich, das ist halt für mich so ein bisschen nicht nachvollziehbar gewesen, dass im Endeffekt die dramatischste, also das Dramatischste, was da passiert, ja, da geht's um Drogen, da wird ein Hund angeschossen, sodass er ein Bein verliert, und. Aber das Dramatischste, was die Serie am allerdramatischsten darstellt, ist, dass er am Anfang gelogen hat bezüglich der Niederländer und dass die halt sie umbringen würden. Was eine Lüge war, die im Endeffekt ja dann doch die Wahrheit war.
Aber genau, das er hat ja gar nicht gelogen. Das fand ja, ich tatsächlich
das, aber auch das gut. Ist die, das ist das Dramatischste, wo dann die Gruppe sich wirklich trennt. Also das habe ich halt, da hätte ich mir einen deutlich besseren Grund gewünscht. Vor allem, weil die Reaktion macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Ey, wir wollten aussteigen, du hast uns angelogen, sodass wir weitermachen mussten. Unsere Reaktion darauf ist, wir kicken dich aus der Firma raus und machen das ohne dich weiter.
Hä? Naja, das finde ich
jetzt. Die hätten doch jetzt rausgehen müssen.
Aber ich glaube, sie glauben ihm nicht mehr.
Ja, das sie war so glauben ihm gar nichts mehr.
Aber die hätten doch einfach jetzt gehen müssen.
Ja, sie fühlten sich halt von ihm verraten. Sie haben halt noch um ihr Leben gefürchtet. Also sie haben ja wirklich um ihr Leben gefürchtet, egal wie witzig das auch verpackt war. Und das basiert aber alles auf einer Lüge. Ich glaube, das eigentlich Dramatische an der Sache ist ja, dass die Freundschaft zerbricht. Also alles, was an Freundschaft da ist, ist halt zerbrochen. Außer, dass Moritz natürlich im Hintergrund versucht, ihm noch das Leben zu retten, weil er trotzdem sich der Gefahr bewusst ist. Das hat mich dann auch, ich kann es nur wieder betonen, mich sehr an Social Network erinnert, weil es ja auch darum geht, Freunde hinter sich zu lassen und was das mit einem machen kann. Ich finde das tatsächlich ziemlich dramatisch. Also für mich mit das Dramatischste, was in zwei Staffeln passiert ist, dass die Serie es halt wirklich geschafft hat, glaubhaft, also für mich glaubhaft, Lenny und Moritz auseinanderzutreiben. Weil das ist ja auch so ein Point of No Return. Also wird es wirklich schwierig, die nochmal zusammenzubringen.
Er drückt ja quasi den Selbstzerstörungsknopf ihrer Freundschaft.
Ja,
also das stimmt. Also davor, klar, da hat man sich gestritten und man ist auseinandergegangen. Aber es wäre danach immer noch die Möglichkeit gewesen, hey, wir sind doch irgendwie, also ich meine, unsere Freundschaft geht ja jetzt schon seit Jahren. Wir setzen uns mal zusammen, dann trinken wir eine Apfelsaftschorle, weil der trinkt ja keinen Alkohol. Und dann rauft man sich irgendwie wieder zusammen. Aber dieses Vernichten von Moritz, ja, Drogenexistenz, virtueller Drogenexistenz, ist ja tatsächlich eine Eskalationsstufe. Danach stelle ich es mir sehr schwer vor, wie die jetzt wieder zu Freunden werden. Aber ich vermute mal, das wird ja schon irgendwie, also in der dritten Staffel dann schon irgendwie passieren. Also ich kann mir das zumindest
durch die gemeinsame Bedrohung halt.
Wahrscheinlich, ne? Ja. Also dass sie im Laufe der dritten Staffel dann doch wieder zusammenfinden, vermute ich mal.
Davon würde ich jetzt auch ausgehen, aber trotzdem ist das große Thema halt Freundschaft am Ende des Tages.
Und was ich auch total, und was mir auch fehlt, ist einfach, es gibt in der gesamten zweiten Staffel keinen Moment mehr, wo die Gefahr von Drogen nochmal in irgendeiner Weise thematisiert wird.
Stimmt, ja.
Also das war ja in der ersten Staffel, gab's das ja so ein bisschen, weil das ist ja irgendwie auch wichtig in dem Umgang damit, dass halt im Endeffekt man das nicht so runterspielt, sondern dass ja natürlich schon, er halt Drogen vertickt, die halt, das wird halt einfach als gegeben hingenommen, dass das halt einfach sozusagen verbotene Ware ist und dass das deswegen halt illegal ist. Aber es wird halt in keinster Weise mehr so ein bisschen mehr auf die Verantwortung halt angegangen, die auch damit zusammenhängt, wenn man sich eben entscheidet, die zu verticken.
Also ganz stimmt das auch nicht, weil Lisa ja die Personifikation davon ist. Weil sie ist ja deswegen mit Moritz ein Problem. Weil sie weiß, dass Ecstasy eben doch nicht komplett harmlos ist.
Ja, aber jetzt die Szene, wo sie sich halt da abschießt mit Drogen zum Beispiel, die ist ja sehr harmlos.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Es
könnte auch genauso mit ein bisschen zu viel Alkohol, mit ein bisschen zu viel Prosecco passiert sein. Also das hatten wir ja in der ersten Staffel, da ist ja tatsächlich eine der Figuren komplett zusammengeklappt. Und das ist ja eigentlich die sehr viel größere Gefahr bei synthetischen Drogen, dass du die Wirkung nicht so gut einschätzen kannst.
So gesehen wirkt es sogar fast wie Drogenwerbung in dem
Tatsächlich.
Moment.
Tatsächlich.
Weil
also ohne Witz.
Die Freundin, die stellen ihr halt die verschiedenen Drogen davor und erklären ihr halt genauso. Und dann nehmen sie die und es wird in keinster Weise passiert was Schlimmes. Also es ist wirklich, ich könnte jetzt sozusagen das, was die gesagt hat über die Drogen, halt alles komplett für bare Münze nehmen und halt sagen, oh geil, probiere ich auch.
Also auf der einen Seite ist es natürlich realistisch, weil nicht jedes Mal, wenn du eine Droge nimmst, ist dann gleich sofort Gosse und
ja, total.
Aber natürlich hat so eine Serie auch eine gewisse Verantwortung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt ein unbedarfter 16-Jähriger wäre, ich würde mir jetzt die zweite Staffel angucken und dann am nächsten Wochenende auf einer Party wird mir jemand irgendwie Ketamin anbieten oder so. Also ich glaube, ich würde, wäre dann eher geneigt zu sagen, ja klar, probiere ich mal aus.
Das kann ja sein, aber es würde ja auch nicht dein komplettes Leben vernichten. Also ich bin ja eigentlich ganz froh, dass die Serie nicht den moralischen Zeigefinger erhebt. Aber ich sehe dahinter eigentlich eine ganz andere Strategie, nämlich so ein bisschen wie bei Breaking Bad. Die Drogen, also das Crack, das Crystal Meth, das spielt ja als Droge und die Auswirkungen nur in den ersten zwei Staffeln eine Rolle. Danach nicht mehr. Weil es geht ja eigentlich um den moralischen Verfall von Walter White selber. Und also auch, wie sein Ego immer mehr in den Mittelpunkt drückt. Und das hat ja mit dem eigentlichen Produkt gar nichts mehr zu tun und wie das Produkt Menschenleben zerstört.
Aber es gibt Charaktere, an denen du das siehst.
Ja, aber nicht mehr ab der zweiten Staffel nicht mehr. Also nach der zweiten Staffel nicht mehr. Ab der
zweiten?
Wieso? Nee, nach der zweiten, meine ich.
Okay.
Ab der dritten spielt das keine Rolle mehr. Und so ähnlich ist es jetzt hier auch, weil wir an dem Punkt angekommen sind. Es geht jetzt hier nicht mehr es geht nicht mehr darum, der Serie über Drogen aufzuklären, sondern hier diesen Verfall von Moritz Zimmermann und das Zerbrechen der Freundschaften zu zeigen. Das kann man jetzt gut oder schlecht heißen, aber es spiegelt es zumindest wieder, wie es Breaking Bad auch gemacht hat.
Ich finde, du kannst dich aber da nicht von. Ja, aber Breaking Bad bewirbt die Drogen dann aber auch nicht. Das thematisiert sie halt einfach gar nicht. Also da geht's ja, es ist ja auch nie jemand, der sagt, oh geil, Crystal Meth macht dich, ist mega geil. Also zumindest
naja,
nicht so
doch, offensiv. Ist ja sein Crystal Meth ist das klarste und cleanste,
ja, okay,
und allerbeste.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, diese Szene mit den Freundinnen, da habe ich halt schon, also habe ich halt schon dann so überlegt, so okay, das ist ja interessant. Wenn ich jetzt halt sozusagen, wie Fabian sagt halt, jetzt nicht sozusagen irgendwie mein eigener Mann wäre und halt sowas halt dann klar entscheiden kann, sondern halt vielleicht ein leicht beeinflussbarer Jugendlicher bin, natürlich würde ich das komplett für bare Münze nehmen und würde das auch nicht mehr hinterfragen. Und da sehe ich schon irgendwie die Serie auch in der Verantwortung, nicht den moralischen Zeigefinger jetzt so richtig krass zu heben, so nach dem Motto, es muss immer was Schlimmes passieren, wenn jemand Drogen nimmt, aber halt zumindest, dass in irgendeiner Weise das gechallenged wird, was die Freundinnen halt sagen.
Ja, das verstehe ich.
In irgendeiner Weise die Gefahr auch mit thematisiert wird, sodass du halt, weil so ist es halt wirklich so, hey, guck mal, wir haben hier diese Drogen und die macht das und die macht das und dann entscheidet sie sich für eine und es ist geil.
Ja, aber weißt du, das Ding ist halt, ich habe den zwei zugeschaut und fühlte mich genervt von beiden. Während Gerda jetzt in der ersten Staffel ja durchaus Tiefe hat, ist sie hier nur noch das kichernde Mädchen im Hintergrund und ich fand die zwei eben nicht, also ich fand sie eher abstoßend in dem Moment. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist doch dasselbe Genervte, wenn du auf einer Party bist und alle sind betrunken und du nicht. Dann nerven die dich auch. Das heißt aber nicht, dass es sich nicht
gut anfühlen. Ja, aber gut, es gibt Leute, die sind nervig, wenn sie betrunken sind. Es gibt Leute, die sind trotzdem angenehm oder gerade dann angenehm. Und bei denen die beiden fand ich halt nervig, ehrlich gesagt. Also insofern war es für mich eher eine Werbung dafür, nicht sein Leben nur noch in Drogen zu leben. Also Lisa kritisiert sie auch in dem Moment dafür. Aber sie, da gebe ich dir recht, sie schließt sich ja den beiden an und dann haben sie einen tollen Abend. Also das ist dann eher fragwürdig für mich.
Ja eben, das meine ich ja. Da hätte sie zumindest, selbst wenn nichts Schlimmes passiert, hätte es vielleicht eine Szene geben müssen, wo sie das nochmal hinterfragt oder so. Oder halt, keine Ahnung, weißt du? Mhm. Also es ist halt einfach für mich ein ungechallengter Sales-Pitch für diese Drogen, der da drin ist in dieser Serie.
Das ist vielleicht aber auch jetzt noch eine Möglichkeit für die kommenden Staffeln 3, die es ja höchstwahrscheinlich geben wird, bestätigt ist ja, glaube ich, noch nicht. Aber das wäre dann ja zumindest auch eine Möglichkeit, die man noch erkunden könnte in weiteren Staffeln. Kurzer Einschub, gerade hat Netflix die dritte Staffel für How to Sell Drugs Online Fast offiziell bestätigt. So schnell kann es manchmal gehen. Zurück zum Podcast.
Ja gut, oder wie gesagt, wenn es wie Breaking Bad gemacht wird, muss es vielleicht nicht sein. Aber ich hätte es jetzt irgendwie schon gedacht, dass es mal schon noch mal zum Thema werden würde.
Ich meine, Moritz, muss man ja auch so sagen, er bedient halt einen Markt, der bedient werden will. Also, das ist ja ein großes Thema, ob man zumindest diese Drogen legalisieren sollte oder nicht. Deswegen kann man das jetzt weit und breit ausdiskutieren. Man kann aber sagen, dass sich die Macher schon dieser Diskussion nicht unbedingt stellen. Also ja. In der ersten Staffel thematisieren sie, aber sie finden ja auch keine richtige Conclusio.
Außer, ich finde, dass, sie müssen sie auch nicht final beantworten, aber sie sollten ja, sie jetzt zumindest halt von beiden Seiten irgendwie also zumindest halt mal so beidseitig beleuchten. Also, und das fand ich halt, in die eine Szene fand ich halt, wie gesagt, sehr einseitig.
Und das macht halt Breaking Bad auch besser. Also klar, wie du sagst, irgendwann spielt es halt keine Rolle mehr. Aber davor hat uns die Serie ja eben gezeigt, was das mit dir macht, wenn du so komplett abstürzt.
Das ist absolut richtig.
Das liegt natürlich auch daran, dass sich Crystal Meth viel krasser in die Breite der Gesellschaft, der amerikanischen Gesellschaft hineingefressen hat. Vor allem in die weiße untere Mittelschicht. Als jetzt ja, Ecstasy und so. Aber nichtsdestotrotz wäre das, finde ich, auch noch eine Option, die in künftigen Staffeln stärker thematisiert werden müsste, um vielleicht auch nur noch ein bisschen Dramatik mit reinzubringen.
Aber immerhin lassen sich dazu nieder, dass Jonathan Frakes in die Kamera sagt, Kinder, nehmt keine Drogen.
War vielleicht auch so, vielleicht von ihm selber so.
Das weiß ich nicht, aber das fand ich fantastisch.
So, ja klar, mache ich, aber nur, wenn ich sagen darf, nehmt keine Drogen. Keine Ahnung. Ja, also ich finde, wir haben jetzt sehr ausführlich über The Old Guard und über How to Sell Drugs Online Fast, beides Netflix-Geschichten, geredet. Was gibt's denn bei euch als nächstes? Marco, du sitzt an einem Video, beziehungsweise saß an einem Video.
How to Sell Drugs Online Fast.
Ja, passt wunderbar. Worum geht's denn da?
Warum es das deutsche Breaking Bad ist, warum es das eben auch nicht ist, tatsächlich.
Also Nerdkultur typisch, keine klare Aussage.
Naja, dahinter ist schon eine klare Aussage, auch mit Strukturen und wie eben andere Vorbilder. Was es halt dann doch davon unterscheidet, die Quintessenzen findet ihr ja genau in diesem Podcast tatsächlich schon. Im Video kann ich es dann aber noch mal visualisieren und mit Beispielen belegen und das ist dann auch immer schön.
Und was gibt's bei dir so als nächstes, Jules?
Oh, bei mir, ich bin jetzt ja gerade heute aus dem Urlaub wiedergekommen tatsächlich. Deswegen muss ich mir da nochmal einen Überblick verschaffen. Wir werden viele Livestreams haben in den kommenden Tagen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann der Podcast erscheint. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Sinn es macht, auf was hinzuweisen.
Diese Woche Donnerstag vermutlich.
Diese Woche Donnerstag, okay. Dann könnt ihr morgen am Freitag zum Beispiel werde ich Valorant spielen wieder im Livestream. Und zwar werden wir gegen das Team von Nerdstar antreten, mit unserem Valorant-Team. Gegen die Rocket Beans haben wir ziemlich auf die Fresse bekommen.
Ja, das habe ich gesehen.
Mal gucken, wie das gegen das Team von Nerdstar dann aussieht. Ja, und ansonsten viele Livestreams und Vorbereitungen auf die Gamescom. Das wird ein ganz, ganz großes Ding bei uns natürlich. Die Begleitung der gesamten Gamescom-Show, dazu dann auch mehr in den nächsten Wochen, wie das genau aussehen wird, aber wird gut und wird groß.
Das glaube ich, da drücke ich dir die Daumen.
Dankeschön.
Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch eine positive Bewertung auf den entsprechenden Plattformen. Vielen Dank an euch beide, an Jules und Marco, dass ihr dabei wart. Wahrscheinlich in den nächsten Ausgaben werdet ihr auch weiterhin dabei sein. Vielen Dank auch an das Team hinter dem Mikro und natürlich an Vodafone. Dann bis bald und auf Wiederhören.
Wiedersehen, ciao.
Und Kinder, nehmt keine Drogen.